Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute live beim DAK, beim Deutschen Anästhesie-Kongress 2023. Heute ist Samstag, der 29.04. Wir sind in Düsseldorf und wir freuen uns riesig, dass wir dieses inzwischen berühmte Projekt von Armin und Gordon hierher gebracht haben auf den Deutschen Anästhesie-Kongress. Bevor ich jetzt aber viel erzähle, würde ich einfach die zwei bitten, sich mal vorzustellen, ihr Projekt vorzustellen und uns zu erklären, um was es hier eigentlich geht. Ihr habt das Wort, Armin und Gordon.
Ja, vielen lieben Dank, Karin, für diese netten Worte. Wer sind wir? Ich glaube, wir stellen uns einfach mal gegenseitig vor. Der großgewachsene, gut aussehende Typ neben mir, das ist Armin Sablewski, ist Facharzt für Anästhesie an der Uni in Schleswig-Holstein am Campus Kiel. Hat dort im Rahmen des Umzugs der Kinderanästhesie diese mit neu strukturiert und sich jetzt aber kurz eine Kinderauszeit genommen für die spezielle Intensivmedizin, die er seit dem Frühjahr hat. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens.
Danke.
Und ist dabei, sich jetzt zurück in den OP zu kämpfen. Wir wissen wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, sobald die Türen der Intensivstation hinter einem zugegangen sind, sind sie erstmal zu. Und er kämpft sich jetzt zurück in den Kinder-OP, was ihm hoffentlich bald gelingt, auch im Sinne seiner kleinen Patienten.
Und neben mir steht der charmante Gordon Fink. Er ist der Mann mit der sexy Radiomoderatorenstimme, wie wir gehört haben von ZuhörerInnen. Er ist Oberarzt im Klinikum in Friedrichshain. Er leitet dort die Kinderanästhesie, schreibt SOPs, gibt gute Ratschläge, bildet Leute aus und veranstaltet auch zweimal pro Jahr einen Kinderanästhesie-Workshop, der toll ist.
Nächstes Wochenende.
Ja.
Immer so. Und wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt hier stehen? Letztendlich waren wir Kollegen in Berlin im Klinikum in Friedrichshain. Armin ist dann vor einiger Zeit nach Kiel aus privaten Gründen. Wir haben den Kontakt gehalten, weil wir uns sympathisch waren und aber nicht zuletzt auch dem geschuldet, was ich schon erwähnt habe, dass da die Kinderklinik umgezogen ist und neu strukturiert werden musste. Ja, in der
Anästhesie. Da hatte ich ganz viele Fragen gehabt und dann hat Gordon mir immer sehr viel geholfen. Und im weiteren Verlauf habe ich auch Kollegen ausgebildet. Und da ist mir aufgefallen, dass immer, wenn ich mich mit Gordon unterhalte, wie immer die Themen durchkauen, die wir dann auch den Assistenten mal eigentlich mal mitgeben. Und da dachte ich mir, Mensch, Gordon, das wäre doch richtig praktisch, worüber wir uns unterhalten, wenn wir das aufnehmen könnten. Dann müssten das die Leute sich einfach nur abspielen und zack, fertig, Ausbildung. Ganz so einfach ist es nicht, aber das war die Idee. Und dann habe ich dich gefragt, möchtest du mit mir einen Podcast machen?
Und ich habe natürlich sofort gesagt, nein, auf gar keinen Fall, bist du wahnsinnig. Ja? Was für eine Scheiße, viel Arbeit, außerdem mag ich meine Stimme selber nicht hören. Und ich habe auch daran gezweifelt, dass es irgendwie interessiert, was wir so über Kinderanästhesie bequatschen.
Ja, wahrscheinlich ist es nicht so, es sind ja doch einige Leute hergekommen. Wir haben auch Abrufraten unseres Podcasts weit über das hinaus, was wir uns vorgestellt haben. Und das hat ja auch anscheinend gereicht, zum Deutschen Anästhesie-Kongress zu kommen.
Ihr dürft ruhig mal sagen, wie viele inzwischen schon abgerufen worden sind.
Ja, das sind Berufsgeheimnisse.
Ja, jetzt stehen wir hier auf dem Deutschen Anästhesie-Kongress. Das kam unerwartet, muss man sagen. Ne? Und wir haben eine Einladung bekommen zum Thema Sprecht doch über aktuelle Leitlinien in der Kinderanästhesie. Das hat durchaus unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Armin hat sich gefreut.
Ich dachte mir, super, können wir über alles reden? Das ist ganz offen, das Thema. Du hast eine andere Meinung dazu.
Ja, ich dachte, Leitlinien, trockenes Zeug kann doch jeder lesen. Und wie wollen wir da einen spritzigen Talk draus machen? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, aber es heißt ja auch hier, Fortschritt durch Tradition. Ja, wir sind der Kinderanästhesie-Talk und wenn ein Kinderanästhesie-Talk live irgendwo ist, dann nennt man das Talkshow. Das heißt, wir wollen jetzt ein bisschen das lebendig halten. Wir machen hier keine Vorlesung, wir wollen einfach mit euch mitnehmen. Zum Thema euch können wir noch was sagen.
Können wir ja gleich vielleicht sogar sagen. Ne? Also wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir bieten euch das Du an, wir sprechen euch so an. Wir wissen, dass in kritischen Situationen allgemein, nicht nur im Kinder-OP, also in Situationen mit großer Handlungsdichte, dass Du die Kommunikation einfach deutlich verbessert. Ja? Der Informationsfluss ist einfacher. Man traut sich mehr, Dinge zu sagen, unabhängig von der Hierarchie. Und wir sind auf Augenhöhe, wir sind nahbar. Also
keine Persönlichkeitsstörung von uns.
Diagnostiziert ist sie jedenfalls nicht, aber ganz ausgeschlossen auch nicht. Ja.
Okay.
Ja.
Dann können wir starten, glaube ich, mit unserer kurzen Präsentation.
Genau, wir werden viel akustisch visualisieren, weil natürlich die 2 Millionen Leute, die sich das dann später anhören werden, das nicht sehen können, was hier passiert. Und deshalb werden wir viel beschreiben, was wir machen.
Genau, wir haben keine Interessenskonflikte. Aber natürlich sind wir Kinderanästhesie-Talk GbR. Wir mussten uns eine Rechtsform geben, damit das alles so irgendwie in einen Rahmen gepackt wird. Wir sind ein spendenbasiertes Projekt. Wir haben keine Sponsoring-Verträge. Wir machen das alles eigentlich nur aus Liebe und Leidenschaft, um unser Wissen mitzuteilen und, und somit promoten wir ein bisschen unsere Marke, aber eigentlich, wie gesagt, machen wir es völlig zwecklos, ohne irgendwelche größeren Interessen. Und weil wir so viele junge Hörerinnen auch haben, möchten wir kurz über Leitlinien sprechen, was es so bedeutet. Was sind eigentlich Leitlinien? Ja, und da gibt es eine Definition vom AWMF. Regelwerk, und da steht drin, dass Leitlinien systematisch entwickelte Aussagen sind, die den gegenwärtigen Kenntnisstand wiedergeben, ja, um Entscheidungshilfen für den Arzt zu geben und auch um ein Arzt-Patienten-Gespräch zu unterstützen. Ja. Und sie sollen systematisch sein in der Sichtung und in der Bewertung.
Ich habe immer mein vollstes Vertrauen in Leitlinien gelegt. Muss sagen, ich dachte, wir haben ja die AWMF, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Die werden schon da auch dafür sorgen, dass das stimmt, was da drin steht. Pustekuchen. Es gibt nämlich eine gewisse junge Diskussion um die Neutralität medizinischer Leitlinien. Und das liegt daran, dass Transparency International Deutschland bemängelt, dass die Leitlinien nicht durch eine behördliche Organisation nochmal inhaltlich geprüft werden, sondern nur in Häkchen durch die Fachgesellschaften mit ihren Entsandten. Was ich persönlich schon als eine hohe Qualität empfinde, denn das sind komplizierte Konsensfindungsprozesse, das sind Menschen, die mit all ihrer Expertise dafür einstehen, aber Transparency International mängelt. Das bietet ein Einfallstor für Beeinflussung. Ich glaube, ein Bundesinstitut macht das nicht besser, denn ich habe mal gehört, dass es auch auf Bundesebene irgendwie Lobbyismus geben soll. Also ich glaube nicht, dass das ein gutes Argument ist.
Ja, es gibt auch weitere Kritikpunkte an Leitlinien. Erstmal kosten sie sehr viel Zeit. Und natürlich erstmal das Erstellen der Leitlinien. Ne? Und da gab es einen Hinweis aus der Literatur, den ich gefunden habe, dass das Lesen von Fachliteratur ungefähr 620 Zeitstunden kostet. Also und das sind nur die Artikel, die pro Monat rauskommen. Und das war Anfang der 2000er Jahre. Das kann man doch gar nicht schaffen. Ne? Und deshalb, wenn man dann in dem dunklen Kämmerchen sitzt und dann Excel-Tabellen ausfüllt und dann noch Literatur sichten muss, dann ist das eigentlich fast unmöglich. Und es dauert auch sehr viel Zeit, die übrigens zu lesen, wie ich finde. Aber sie sind natürlich wichtig.
Die Wahrheit ist ja letztendlich, am Ende bedeutet Kontrolle durch die Fachgesellschaften, dass ein völlig übermüdeter Familienvater oder Familienmutter abends um 10 vorm Schreibtisch sitzt, ja, völlig fertig und jetzt den Auftrag hat, noch in die Quelle zu gehen. Das wird sicherlich hier und da auch mal ein bisschen sportlich gemacht.
Ja, du sollst nicht mehr.
Aber ich möchte auf gar keinen Fall an der Qualität der Leitlinien rühren. Ja. Nach wie vor genießen sie unser höchstes Vertrauen.
Also andere Kritikpunkte an Leitlinien sind eben, dass sie auch ein bisschen Kochbuchmedizin sozusagen uns suggerieren. Ne? Wir haben eine Leitlinie und an die sollten wir uns natürlich auch orientieren. Gibt uns aber auch vielleicht so einen Konflikt, dass wir etwas machen müssen, was in der Leitlinie steht, aber unsere Moral vielleicht sagt, dass wir was anderes machen müssen. Ne? Da muss man ein bisschen schauen, wie man sich diesem Spannungsfeld eben bewegt. Und dann kommt man eben zu dem Thema, wie bindend sind denn eigentlich diese Leitlinien?
Martin Jörg hat es ja gestern auch schon mal angesprochen.
Ja. 5 Euro in die Martin Jörg-Kasse.
Könnt ihr am Ausgang abgeben.
Wer unseren Podcast kennt, der weiß, was damit gemeint ist. Unsere Kasse ist gut gefüllt. Ich glaube, schon ungefähr 1.500 Euro sind drin.
Es ist eine Orientierung für Ärzte, für Patienten, für Behandler, auch für nicht approbierte Behandlerinnen und Behandler. Es ist aber durchaus gestattet, von der Leitlinie abzuweichen. Und es ist auch höchst richterlich entschieden, dass es keinen Behandlungsfehler darstellt, wenn man von einer leitliniengerechten Behandlung abweicht. Letztendlich haben auch die Patienten das Recht, sich mit alternativen Behandlungsmethoden behandeln zu lassen.
Genau, Leitlinien sind immer das Ergebnis eines Kompromiss ist und der individuelle Patient aber kann natürlich eine ganz eigene Therapie erhalten. Und das ist auch wichtig, dass wir das nie vergessen. Also es ist kein Kochbuch, es ist ein Korridor.
So wird's problematisch wird es nur, das klingt ja ganz nett, wir müssen uns nicht dran halten. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und ein Gutachter zu irgendwas befragt wird, wird er sicherlich sich an der Leitlinie orientieren. Also das ist ein Problem, das noch nicht aufgelöst ist letztendlich. Mhm.
So, dann gibt es Qualitätsstufen in den Leitlinien und zwar, nur das erwähne ich noch, wie gesagt, für unsere jungen Hörer und Hörerinnen. Also es gibt insgesamt 4 Qualitätsstufen und zwar heißt S1-Leitlinie, dass eine Leitlinie von einer Expertengruppe erstellt wurde mit einem informellen Konsens. Dann haben wir die S2K-Leitlinie, da war eine formelle Konsensfindung stattgefunden zwischen Experten. S2E ist dann schon die Evidenzrecherche, da hat man wirklich geguckt, was gibt es in der Literatur, wie hochwertig ist das, und S3 ist dann die Kombination aus beidem, unterläuft einem sehr strengen Prozess und ich glaube, jeder, der Leitlinien gemacht hat, weiß, wie ätzend das sein kann. Ich habe es zum Glück noch nicht gemacht, aber ich höre das von allen, die es gemacht haben, und ja, S3-Leitlinie ist sozusagen die höchste Stufe, S1 ist die niedrigste Stufe.
Und dann gibt es noch Evidenzklassen, die im Prinzip die Güte der einzelnen Aussagen beschreiben. Und die sind dann von 1a bis 5 gegliedert. 1a ist die stärkste. Sozusagen, wenn die Information aufgrund einer Meta-Analyse von einer oder mehreren kontrollierten, randomisierten Studien erstellt wurde, bis hin zu, das überspringe ich jetzt einfach mal, schlechteste Stufe oder die schwächste Stufe ist die 5er-Stufe, so eine oder mehrere Expertenmeinungen, Fallserien.
Ja, und dann gibt es noch die Stufe 6, wie wir festgestellt
haben. Ja, das ist unsere Stufe, genau. Wir haben eine eigene Evidenzklasse, ja, die Podcast-Stufe.
Nachplappern, was andere publiziert haben oder erforscht haben.
Und es sind Internetstellen,
ja, genau. Das machen wir. Gut. Ja, und es gibt, welche Leitlinien gibt es eigentlich in der Kinderanästhesie? Da gibt es schon wirklich, wirklich viele, an denen gearbeitet wurde. Das sind nur diejenigen und wahrscheinlich auch nicht vollständig, die DGAI mit auf den Weg gebracht hat. Da wäre zum Beispiel die Vermeidung von perioperativer Hypothermie, dann die Fremdkörperingestitionsleitlinie, perioperative Infusionstherapie, Medikamentensicherheit, ja, pädiatrisches Delir und so weiter und so fort. Über zwei von diesen Leitlinien haben wir auch schon mit den Autoren gesprochen. Das ist einmal die OSA-Leitlinie, da haben wir mit Dr. Gregor Wagel gesprochen. Und mit Jost Kaufmann haben wir auch in einer Folge schon gesprochen über Medikamentensicherheit.
Das ist eine ganze Menge. Wenn man sich überlegt, ja, wie klein die Kinderanästhesie eigentlich ist und wie wenig Menschen aus der Gesamtfamilie der Anästhesie damit beschäftigen, ist das ja schon eine ganz schöne Workload. Mhm. Und es kommen mehr, dazu später im Ausblick.
Aber wir mussten uns ein bisschen festlegen. Wir konnten ja nicht über alle Leitlinien sprechen. Und wir haben uns ein bisschen auf die Leitlinie konzentriert, perioperative Nüchternheit bei Kindern.
Genau, eine recht junge Entwicklung. Wir haben uns dafür entschlossen, weil die letztendlich den größten Impact in den letzten 2 Jahren hatte und vor allem was Neues gebracht hat, unseren klinischen Alltag verbessern, vereinfachen soll und auch viel Qualität in die perioperative Versorgung der Kinder bringen soll. Und ja, es ist ein unheimlich wichtiges Thema und jetzt würde ich mal eine Schätzfrage stellen. Und zwar würde mich interessieren, was glaubt ihr, wenn man jetzt mal so PubMed bemüht, wann ist so der erste dokumentierte Aufruf zur Erstellung einer Leitlinie zu diesem Thema im europäischen Raum zu finden?
Wir nennen euch 4 Daten, also 4 Jahre und ihr macht dann auch ein Handzeichen. Also die Auswahl wäre 1941, 1964, 1982 und 1998. Also wer glaubt, dass dieser Artikel zum ersten Mal 1941
Erschienen ist.
Hand hoch. Handzeichen bitte.
Das glauben 4 Leute. Okay.
5, 6, ja, okay.
Ja, 64. Das Jahr des Goldfingers, das sind schon mehr. Ja, okay. 1982. Das sind im Prinzip genauso viele. Und 1998. Da wird schon wieder ein bisschen weniger.
Ganz klassische gaussische Verteilung,
würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Glockenkurve. Ja.
Und was
hättest du geschätzt, wenn du es nicht gewusst hättest?
Ich hätte 82 gesagt.
Ja, ich glaube ich auch. Hm. Ich glaube ich auch.
So. Aber?
Nächstes Bild, könnt ihr es lesen, oben links, 1998. Die britische Fachgesellschaft wollte eine Leitlinie erstellen zur Nüchternheit. Und die haben gesagt, irgendwie haben wir keine Evidenz. Das ist ein bisschen blöd, was sollen wir da reinschreiben? Ah, wir haben eine Idee. Wir fragen einfach unsere Kollegen, wie sie es denn so machen. Und die haben eine Fragebogenumfrage gestaltet, haben ein paar Fragebögen zurückgekriegt. Also ich meine, das sind auch nicht mal alle vollständig ausgefüllt gewesen. Scheint sehr schwierig gewesen zu sein. Und am Ende waren es, glaube ich, 110 Fragebögen, auf deren dann diese Auswertung basierte. Und dann gab es halt so diese typische, klassische 6-4-2-Regelung, die dort dann als Handlungsempfehlung formuliert wurde. Kurz später wurde die von Europäern übernommen. Und erst 2007 kam es dann dazu, dass es über die DGAI veröffentlicht wurde. So ein bisschen verklausuliert. Dieser Artikel hieß präoperative Diagnostik, Impfabstand und Nüchternheit in der Kinderanästhesie. Also das zeigt mal den Stellenwert, den dieses Thema zu dieser Zeit hatte.
Ja genau, und da war erstmal 10 Jahre lang Ruhe in Deutschland, da kam erstmal nichts Neues heraus. Aber dann gibt es wieder einen Input, und zwar durch diesen Mann. Und das ist nicht der Anführer der Hells Angels.
Wer kennt ihn? Hand hoch. Einige haben ihn erkannt, ja?
Genau,
hauptsächlich die aus dem näheren Umfeld.
Das ist Professor Ehrenfried Schindler. Er ist Professor für Kinderanästhesie in der Uni Bonn. Und er hat in Celle, ich glaube 2018, einen Vortrag gehalten zu perioperativer Nüchternheit, ein Update. Und nein, wir wussten ja schon, dass lange Nüchternheitszeiten doof sind für Kinder. Denn das macht eine Störung im Glukosehaushalt, Ketonkörper gehen hoch, Diskomfort ist gestiegen bei Kindern. Also es war einfach ein Riesenbedarf da, etwas Neues auf die Beine zu stellen.
So, und jetzt haben wir viele Jahre später dann tatsächlich eine eigene deutsche Leitlinie bekommen und niemand anderes könnte uns besser dazu Rede und Antwort stellen als die Frau, die sehr viel Lebenszeit und Energie darin investiert hat, mit an dieser Leitlinie zu schreiben.
Ja, und deshalb ist es eine Freude und Ehre, unseren ersten Interviewpartner für die Talkshow zu begrüßen. Und ich bitte das Publikum, euch ganz herzlich Dr. Christiane Beck zu begrüßen. Kommt zu uns. Ja, schön, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Ich hoffe, du bereust es nicht.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Ja, schön, dass du da bist. Also, Christiane Beck ist Oberärztin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und hast letztendlich irgendwie bist du zu diesem Projekt gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Nicht in Celle, sondern ein halbes Jahr später auf der wissenschaftlichen Arbeitstagung in Regensburg war das, glaube ich, oder?
Ja, das ist richtig. Da habe ich eine Studie, die wir gemacht haben, vorgestellt und da war uns schon klar, dass wenn wir Leitlinien verändern wollen, dass wir dann irgendwie viele Zahlen sammeln müssen, dass man eine Sicherheitsstudie machen muss, dass eben das Aspirationsrisiko nicht steigt. Und ich habe dann eben gesagt, ich würde da den ersten Ethikantrag schreiben für eine Multicenter-Studie und dann würden wir es über einen Arbeitskreis laufen lassen. Und so ist das gekommen. Aber die Vorgeschichte war so, dass wir in Hannover schon immer relativ liberal waren und zum Beispiel immer eine kleine Mahlzeit schon hatten. Und das war ja auch gar nicht eigentlich abgedeckt über die Leitlinien, dass man bis 4 Stunden vorher eine kleine Mahlzeit verabreicht. Und da gab es nur die Studien aus Österreich, von Markus Weiß aus Zürich eben, die diese MRT-Untersuchungen hatten, dass der Magen nach einer kleinen Mahlzeit eben nach 4 Stunden oder auch 6 Stunden, dass sich das nicht ändert, also dass nach 4 Stunden eigentlich die kleine Mahlzeit draußen ist. Das war so das, auf was wir uns immer berufen haben. Und dann haben wir das selber nochmal untersucht und dann ist das so in Gang gekommen, dass man dachte, naja, es ist so viel Bewegung in der Kinderanästhesie-Szene drin, die Nüchternheiten zu verändern, weil sie sind einfach zu lang, man muss irgendwas tun und wenn jetzt so eine Aufbruchstimmung ist, dann nehmen wir sie mit und versuchen, dass wir eine große Multicenter-Studie hinkriegen. Und das ist gelungen tatsächlich.
Also Obacht, der Satz, ich kann ja mal einen Ethikantrag schreiben, kann darin enden, ja, muss man auch vorher wissen, ne? Also wir haben 2007 das erste Schriftstück in Deutschland auf Deutsch gehabt mit Nüchternheitszeiten in der Empfehlung über die DGI. Dann gab es aber noch mal einen Beschluss 2015, gemeinsam von den Präsidenten des BDA und der DGRI.
Da gab es einen krassen Kommentar eigentlich, ne?
Ja, also erstmal meine erste Frage, und da würde ich gerne zu dem Kommentar kommen. Warum dieser Beschluss, wo wir doch eigentlich schon alles gesagt hatten in diesem Artikel?
Du meinst, welchen Artikel meinst du jetzt?
Ich meine den Artikel von 2007 zur Nüchternheit, Impfabstand und Diagnostik. Und dann gab es eben 2015 nochmal diesen Beschluss, wo die Präsidenten festgelegt haben, also Nüchternheitsgebot 642, daran darf nicht gerüttelt werden, weil die Aspiration vom Mageninhalt eine häufige tödliche Anästhesiekomplikation ist und die lässt keine Lockerung des Nüchternheitsgebots zu.
Naja, es ist halt so, man muss sagen, eine Aspiration ist ein schwerer Zwischenfall. Wir wollen ja die Aspiration nicht kleinreden. Wenn man das versucht, dann ist man ja auch, wird man dem Patienten nicht gerecht. Der Patient muss ja sicher versorgt werden. Also, aber man muss eben auch sagen, wenn der Magen leer ist, ist der Magen leer. Und man muss nicht länger nüchtern sein, als der Magen braucht, um leer zu werden. Und diese Zeiten musste man halt rauskriegen. Wie sind die Magenentleerungszeiten für verschiedene Flüssigkeitsgruppen, Nahrungsmittel? Und das ist aber unglaublich schwierig und ist auch komplex natürlich, das rauszukriegen. Und dann gibt es Komorbiditäten, dann gibt es kleine Kinder und große Kinder und Erwachsene. Und das ist natürlich für eine Fachgesellschaft auch nicht so einfach, das so über einen Kamm zu scheren. Und für eine Fachgesellschaft ist es einfacher zu sagen, nee, dann machen wir das nicht, weil es stirbt ja keiner und so weiter. Das sind so Kommentare auch gewesen. Wieso ein Säugling schläft doch auch nachts, da ist er auch nicht gestorben am nächsten Morgen. Das wird der Sache ja nicht gerecht, natürlich, die wir mit Kindern so in der Klinik haben. Und ich verstehe eine Fachgesellschaft. Ich verstehe auch, dass die Evidenz brauchen. Und wir haben uns ja auch dann am Ende dazu durchgerungen, diese Evidenz auch zu erbringen und das zu versuchen. Das ist so, natürlich ist aus dem Bauch heraus und vom Gefühl heraus das schon lange auch umgesetzt gewesen, dass man liberaler war mit den Nüchternzeiten, wie wir es in Hannover gemacht haben, dass man auf diese 2 Stunden nicht so geachtet hat. Man wollte es halt medikolegal sicher haben für alle Kollegen. Aber wenn man das eben haben will, dann muss man auch Evidenz bringen. Das ist natürlich so in der Medizin. Es gibt Leute, die argumentieren und sagen, naja, die 2 Stunden, dass die sicherer sind, das hat ja auch keiner bewiesen. Natürlich stimmt das auch, dieser Satz. Aber wenn man jetzt was verändern will, dann muss man eben auch beweisen, dass die Änderung die Patienten nicht in Gefahr bringt. Das ist mühselig, dieser Gang gewesen. Ich bin jetzt im Retrospektiv bin ich froh, dass wir das machen mussten, dass wir gezwungen wurden, weil wir natürlich auch viel besser dastehen, dass wir sagen können, naja, wir haben es untersucht, wir haben es bewiesen. Es ist sicher, es passiert keinem Kind was, ihr könnt es sicher anwenden. Das ist ja auch für niedergelassene Anästhesisten besonders wichtig. Die haben keine große Klinik im Hintergrund, die ihnen Patienten auf einer Intensivstation dann abnimmt. Also das ist schon...
Also so bist du zu Nix gekommen?
Zu den Studien. Ich zu Nix gekommen, ja genau.
Vielleicht zur Erklärung, Nix ist das Akronym Nüchternheit in der Kinderanästhesie, eine zweigeteilte Studie, die in Pediatric Anesthesia veröffentlicht wurde und multizentrisch aufgezogen wurde, hier bei uns in Deutschland. Magst du uns ein bisschen was zu Nix erzählen? Die Kopfschmerzen, die es dir bereitet hat, die Herausforderungen, die es hatte?
Ehrlich gesagt war es eine große Freude, muss ich jetzt auch sagen, weil es war, also wie gesagt, ich habe den Ethikantrag geschrieben, ich habe das für die 2 Hannoveraner Kinderkliniken geschrieben, das war sozusagen der Auftakt und dann ist es wahnsinnig ins Rollen gekommen, weil der Arbeitskreis Kinderanästhesie einfach ganz aktiv ist und weil so viele Menschen interessiert waren, die mich alle angeschrieben haben und mitmachen wollten und die sich auch sehr viel Mühe gegeben haben, Ethikanträge ranzuschaffen. Also ich vergesse nicht, Lutz, der da hinten sitzt, der einfach wirklich mit der Ärztekammer gekämpft hat. Freddy Schindler, der mit der Ärztekammer gekämpft hat. Karin hat es ein bisschen leichter. Die hat gesagt, Qualitätssicherungsmaßnahmen, ist das in Bayern ohne Ethikvotum. Aber das musste für jedes Bundesland und jede Klinik eben auch festgelegt und rausgefunden werden. Und die Leute mussten sich darum kümmern. Die mussten das zum Teil bezahlen. Aber da waren sehr viele, sehr, sehr engagierte Menschen dabei, denen wir dieses Ergebnis zu verdanken haben. Das ist also gar nicht nur mein Ergebnis, Gordon war da auch dabei. Also das sind ganz viele Kliniken, die alle mit ihren Daten, und wenn es 1.000 Kinder waren und wenn es 200 Kinder waren, das hat alles zu diesen 12.000 Kindern am Ende geführt, die wir untersucht haben. Und das ist richtig gut gelaufen, muss man sagen. Und das schweißt einen ja auch zusammen und das führt dann als Arbeitskreis zusammen. Und das ist tatsächlich ein Projekt des Arbeitskreises, würde ich sagen. Ich habe das jetzt als Endauswertung gemacht und wir haben das Paper geschrieben. Natürlich muss sich einer drum kümmern, aber die Daten sind ja aus den anderen Kliniken gekommen und das ist nur gemeinsam zu schaffen gewesen, dieses große Projekt.
Und was waren denn die wesentlichen Erkenntnisse aus der Nix-Studie? Kannst du das nochmal kurz darstellen?
Also die wesentlichen Erkenntnisse waren, dass man, wir haben das geclustert, es gab Kliniken, die schon bis auf Abruf in den OP die Kinder haben trinken lassen, dann gab es Kliniken, die bis 1 Stunde vorher oder auch noch die das nicht umgestellt haben, bis 2 Stunden vorher die Kinder haben trinken lassen. Es ist signifikant kürzer wird die Nüchternzeit, wenn man von 2 auf 1 Stunde oder von 1 auf 0 geht. Weil das dann organisatorisch oft einfacher ist, wenn man die Regel hat, die dürfen bis zum Abruf in den OP trinken. Da muss man allerdings sehr aufpassen, dass sie nicht wirklich vor der OP-Tür noch einen Becher in der Hand haben. Man muss schon gucken, dass da ungefähr so 1 Stunde rauskommt. Dann ist rausgekommen, dass das Aspirationsrisiko nicht abhängig ist von den Nüchternzeiten, sondern die Faktoren für eine Aspiration, die Risikofaktoren sind der Notfalleingriff. Es waren die Kinder, die 3-jährigen Kinder. Und das waren aber, wir hatten zum Beispiel nicht die hohen ASA-Klassifikationen, das ist ja auch manchmal, das war bei uns nicht so, dass die ein erhöhtes Risiko hatten. Also es war ganz eindeutig den Notfällen zuzuschreiben und die Kinder, die aspiriert hatten, also wir hatten bei den elektiven Kindern, also wir hatten Aspirationsrisiko, gesicherte Aspiration von 0,03%, das ist wirklich wenig, das ist noch weniger als in vielen Studien. Verdacht auf Aspiration 0,08%, es ist keinem Kind was passiert, es sind keine schlimmen Verläufe gewesen, keiner musste nachbeatmet werden. Aber Kinder aspirieren, das muss man eben auch sagen. Und viele Aspirationen sind durch uns mit verursacht oder wir sind da nicht so ganz raus mit unserer Narkoseführung, das muss man eben auch immer wissen. Die Narkose war flach beim Umlagern, das Kind regurgitiert, es läuft alles aus der Erlagerungsmaske raus und entweder läuft es ganz raus oder es aspiriert eben noch so ein bisschen. Den Schmerzreiz in der Narkose, der so ein bisschen plötzlich kommt, den man nicht antizipiert hat und das Kind presst. Es passiert auch mal was bei der Einleitung, aber gar nicht überwiegend. Das sind so die Faktoren. Also die Anästhesie, man muss schon auch eine gute Kindernarkose machen, um Aspirationen zu verhindern.
Du hast es anders formuliert. Wir grinsen uns an, weil du hast es mal anders formuliert. Dafür feiern wir dich. Willst du es sagen, Armin?
Ich habe gerade was mich zu sagen.
Christian hat die Worte geprägt. Man muss die Narkose nur scheiße genug machen, dann kriegt man jedes Kind zum Aspirieren.
Ne? Man muss die Narkose nur schlecht genug machen, dann kriegt man jedes Kind zum Aspirieren. Ja.
Ich glaube, du hast sogar noch ein anderes Wort gesagt.
Ja, das finde ich total spannend, weil das heißt ja eigentlich, wenn man es jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, dass es nicht bewiesen ist, dass es einen Zusammenhang zwischen Magenfüllung und Aspiration gibt.
Ja, das ist die schlechte Narkose und das ist total verrückt.
Auch die Stormy Mask Induction, die ja quasi in aller Munde der Trigger für Aspiration ist, das konnten wir ja keinen Unterschied sehen.
Ja, wobei man natürlich nicht das Kind da so niederringen soll, aber die Maskeneinleitungen waren jetzt kein Risikofaktor für eine Aspiration oder dass das da jetzt häufiger aufgetreten ist während der Maskeneinleitung und ist viel mit Maske eingeleitet worden, also. Nee, das war kein Risikofaktor.
Die niedrige Inzidenz erklärt sich möglicherweise dadurch, dass sich ja vornehmlich Zentren dazu bereit erklärt haben, an dieser Studie mitzunehmen und da vielleicht eine höhere Caseload und auch vielleicht Erfahrung des Personals ärztlich und pflegerisch eine Rolle gespielt hat. Während wir bei den anderen Studien ja auch bei Apriko-Studie, das war ja so ein bisschen wild durch ganz Europa durch. Ne? Da waren ja nicht nur Zentren dabei.
Ja, das ist richtig, aber es ist schon so, 0,06, Apriko war 0,09, dieses Aspirationsrisiko, da waren die Elektiven und die Notfallpatienten nicht auseinandergerechnet. Irgendwo da liegt das Aspirationsrisiko und in dem Korridor bewegt man sich, muss man sagen. Man braucht aber hohe Zahlen und es ist halt so, dass auch die Amerikaner sind ja in ihrer Neuauflage nicht mitgegangen auf die eine Stunde für die klare Flüssigkeit für die Kinder. Die sind bei den zwei Stunden geblieben. Die haben unsere NIX-Studie, die ist gepowert für Regurgitation, 1 auf 1000. Und das haben die Amerikaner eben kritisiert. Das kann man ja auch kritisieren. Ich glaube nur, man muss auch ehrlicherweise sagen, ob das Kind jetzt nur regurgitiert oder ob es aspiriert, das ist eben auch ein bisschen Glück. Das ist jetzt, das habe ich ja nicht mehr in der Hand. In dem Moment, wo das erbricht, läuft es eben runter in die Trachea oder ins Bronchialsystem oder es läuft nur alles oben raus. Da habe ich ja jetzt vielleicht auch einfach nur Glück gehabt. Ich glaube, am Regurgitationsrisiko kann man schon eine ganze Menge absehen, weil das ist im Grunde genommen der Moment, wo es passiert und wo es schlimm verläuft oder wo es nicht so schlimm verläuft. Es läuft ja jetzt noch eine große europäische Studie, die Eurofast-Study, die das nochmal mit 60.000 Kindern pro Arm untersucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was anderes rauskommt. Weil natürlich auch die Ergebnisse der NIX-Studie unsere klinische Erfahrung bestätigen. Wir haben ja jetzt die nüchternen Zeiten umgestellt, relativ flächendeckend, glaube ich, sind die mittlerweile umgestellt. Und es ist jetzt nicht so, dass die Aspirationsraten irgendwie in die Höhe geschossen sind.
Wissen wir was über das klinische Outcome bei den Kindern, die regurgitiert oder aspiriert haben?
Also das war alles gut. Die sind denn alle extubiert worden am OP-Ende. Die sind, das war eben so, welche waren, die mit ein bisschen höheren Druck dann beatmet werden musste mal kurz der Sauerstoff hochgestellt werden, intraoperativ und zum OP-Ende war alles wieder gut. Ist keinem Kind was passiert.
Wir nehmen die Kinder in Sippenhaft. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Das ist jetzt so, sage ich jetzt als Gordon Fink. Die Kinder, die aspirieren, die haben andere Verläufe als die Erwachsenen. Wir wissen natürlich, die hohen Dünndarm-Ilius-Patienten, die aspirieren, die kriegen ihre Pneumonie, die kriegen ihre ARDS, die haben eine hohe Letalität. Völlig anderes Krankheitsbild als bei Kindern. Die spielen am nächsten Tag auf dem Flur der Kinderstation.
Man muss ganz klar unterscheiden, das elektive Kind, was zu einer Operation kommt, und das schwerkranke Kind. Das schwerkranke Kind ist tatsächlich ganz anders. Die haben Magenentleerungsstörungen, die liegen mit einer onkologischen Erkrankung irgendwo, die werden schlecht hin und her über Stunden und so weiter. Die haben zwar nichts gegessen und getrunken, aber die haben trotzdem vollen Magen mit Magensaft. Das sind die Kinder, die in Gefahr sind und das ist unsere Aufgabe als Anästhesisten, die zu unterscheiden und dann eben die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, die entsprechende Narkose zu machen. Aber wir helfen keinem Kind, wenn wir alle gesunden Kinder, die elektiv zur Operation kommen, dursten und hungern lassen. Da vermeiden wir keine Aspiration mit.
Gut, dass du es nochmal sagst.
Ja, dann kam ja die Leitlinie raus, die deutsche, die kam nach der europäischen ja erst raus. Da gab es so einen kleinen Delay. Gab es dafür Gründe eigentlich, oder?
Nein, da gab es Gründe für. Ja, die Gründe sind, dass wir bei der DGAI gegen verschlossene Türen gelaufen sind und dass die DGAI uns da gar nicht unterstützt hat und auch dann gewollt hat, dass wir die Leitlinie für Erwachsene und Kinder ändern zusammen. Und das war ganz schwierig, dann so diese Gruppen zusammenzubringen, muss man sagen, diese unterschiedlichen Interessenslagen. Und dann ist die Initiative auf europäischer Ebene entstanden, unter Kinderanästhesisten, muss man sagen. Also da ist das Interesse einfach höher, sich für die eigenen Patienten einzusetzen. Es ist einfach so. Und dann ist das auf europäischer Ebene natürlich mit diesen ganzen Experten, die in allen Ländern schon sitzen, weltweit, da sind ja auch Kanadier dabei gewesen, ist das besprochen worden. Und das war wirklich viel Arbeit, also weil wir diese ganze Literaturrecherche machen mussten. Also da, wir haben ja 12.000 Literaturstellen mussten wir da durchgucken und evaluieren. Also das war schon sehr mühselig. Und dann ist das in so einen Delphi-Prozess gegangen. Noch einer, noch einer, noch einer und in die Abstimmung und so weiter. Und das hat der Peter Frickholm sehr vorangetrieben. Der treibt das ja auf europäischer Ebene und auch jetzt die Eurofast-Study weiter. Und weil er eben die Evidenz für verschiedene Empfehlungen noch höher bringen will. Also die, wir haben es ja geschafft, die kleine Mahlzeit in diese europäische Leitlinie mit reinzubringen. Das war uns ganz wichtig, dass man, dass das nicht mehr verboten ist, dass die Kollegen sich besser fühlen, wenn sie sagen, na, der hat einen Keks gegessen, der kommt aber jetzt trotzdem dran in 4 Stunden. Den lasse ich jetzt nicht 6 Stunden warten. Und da war eine Banane und da hat einer nochmal einen Toast gegessen und das machen wir jetzt alles. Aber die Evidenz ist natürlich nicht so hoch, weil auch die NIX-Studie da zu wenig Patienten hatte, die eine kleine Mahlzeit gegessen hatten, muss man sagen. Das hat nur für die klaren Flüssigkeiten gereicht. Sodass das vielleicht jetzt auch rauskommt in dieser größeren Studie und dann auch die Amerikaner vielleicht die Augen nicht mehr verschließen können.
Das wollte ich dir auch fragen. Also ich habe auch beim European, bei diesem europäischen Journal, hattet ihr ja mit den Kanadiern ja zusammengearbeitet, hast du ja gesagt. Und die Amis waren nicht dabei, aber du hast ja schon anklingen lassen, woran das lag. Die waren nicht überzeugt sozusagen von den Daten,
oder? Nee, doch, die Rebecca Issermann war schon dabei. Die ist ja auch Amerikanerin. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass die Länder das dann auch übernehmen, diese europäische Leitlinie. Also Europa ist ja erstmal Europa und nicht Nordamerika ist halt nicht Europa. Deswegen ist denen das ja dann auch überlassen. Nee, die haben schon mitgearbeitet an dieser Leitlinie. Und wir, das war auch schwierig. Also die Briten sind ja von 6 Stunden für Formula Milk gekommen. Den Briten war das, die konnten über diesen Schatten nicht springen, dass man zum Beispiel sagt, Formula Milk auch 3 Stunden, so wie die Muttermilch. Das war für die Briten zu groß, dieser Sprung. Also das ist auch immer ein bisschen so eine Einigung, die man dann da so herstellen muss, weil die Datenlage natürlich bei den Kinderstudien so ist, es sind immer sehr kleine Gruppen, die man untersucht. Man kann Kinder nicht so gut untersuchen. Die sind nicht so willig, die Eltern wollen nicht einwilligen, die Kinder sind nur kurz in der Klinik. Das ist alles ein bisschen mühselig. Und Säuglinge zu untersuchen sowieso. Und deswegen ist die Datenlage jetzt auch nicht so ganz überragend immer.
Also dieses Augenrollen hat man auch inzwischen in Zeilen für mein Empfinden gelesen, dass so die Briten immer ein bisschen anderer Meinung waren. Aber
also im Klartext heißt es ja, dass wir jetzt sozusagen die 6 Stunden für eine Mahlzeit haben, für eine normale Mahlzeit, 4 Stunden für eine leichte Mahlzeit, die ihr jetzt über ein Protokoll definiert habt, wie eine Scheibe Toast pro 10 Kilo und dann aber frei trinken bis 1 Stunde vorher zum Beispiel. Ja, das klappt auch ganz gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also nicht aus meiner Erfahrung, sondern meine Tochter ist durch dieses Prozedere gegangen. Und es war letztendlich ein völlig normaler Tag für sie. Ja? Ein bisschen aufregend mit einmal zu Papas Arbeit und dann abends wieder nach Hause. Also das hat sehr viel Lebensqualität gebracht. Man muss es halt nur konsequent umsetzen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Julius Wermel steht da hinten an der Wand gelehnt und prägt einen Spruch, man muss die PS auf die Straße bringen. Das heißt also letztendlich bringen uns die schönen Leitlinien nichts, wenn die nicht so gelebt werden. Hast du da... Oder wie macht ihr das, vielleicht mal so gefragt, wie macht ihr das, dass die Stationen wissen, wann ganz konkret welches Kind bis wann essen, bis wann trinken darf?
Also wir machen das so, dass die Kinder alle bis zum Abruf in den OP trinken dürfen. Wir organisieren aus dem OP sozusagen diesen Stoppanruf. Den lassen wir meistens mit der Prämedikation zusammenfallen. Wir kommen dann reell meistens so ein bisschen, das ist dann eine halbe, dreiviertel Stunde Nüchternzeit, mehr ist es nicht. Aber die dürfen ja auch zu diesem Dormicum noch mal was trinken, wenn sie das nehmen. Oder wir rufen dann eben an, so jetzt gehen Sie bitte hin und nehmen Sie dem das Trinken weg. Die Mahlzeiten und auch die Milch, die ordnen wir an. Wir gucken, dass der erste Säugling sozusagen bis 4 oder bis 5 noch gestillt wird oder seine Milch kriegt. Wir verordnen das kleine Frühstück, das machen wir dann morgens nochmal, falls sich der OP-Plan ändert, dass wir nicht zu viele haben, die jetzt gar nicht alle gegessen haben. Und die so nach 12 draufstehen, da verordnen wir das halt, das kleine Frühstück. Und auch mit, und die Säuglinge, die staffeln wir so, dass wir dann auch anrufen. Man muss halt dran denken. Also das ist alles lässt sich halt nicht über den Kamm scheren und man muss da schon vigilant sein und viel wollen. Und wir haben es aber gesagt, es gibt kein Blame and Shame für die Station mehr, sondern es liegt in der Hand der Anästhesie. Wir sind verantwortlich, wir legen die nüchternen Zeiten fest. Und die anderen geben den Kindern einfach alles. Und wenn wir vergessen haben anzurufen, ja, dann sind wir eben auch schuld. Und die Chirurgen sind auch jetzt, das kommt schon mal vor, dass ein Kind nicht nüchtern ist, dass man irgendwie einen OP-Plan nochmal umstellen muss oder irgendeinen nicht machen kann und erst danach machen kann. Meistens so in diesem OP, wo so ganz viele kurze Sachen hintereinander sind, dann hat man sich doch mal vertan oder plötzlich fallen da zwei aus. Muss man ein bisschen flexibel sein.
Ich finde aber, der große Wurf dieser Leitlinie ist eben genau dieser Stopp-Anruf aus dem OP. Bisher war es ja eher so, und das kann ich auch wirklich verstehen, du wirst heute operiert, ich weiß nicht genau wann, lieber mal nichts essen und auch erst recht nichts trinken. Ne? Bleib mal lieber nüchtern. Und so kamen halt diese stundenlangen Nüchternzeiten zusammen. Wir haben ja in den Untersuchungen 16 und 20 Stunden für klare Flüssigkeit. Ja, das ist also eine Körperverletzung eigentlich. Und das ist jetzt komplett raus. Also jetzt kann die Pflegekraft auf der Station sagen, der Anruf kam noch nicht, du kannst trinken. Punkt. Ja? Und da ist ja auch nicht nur Wasser, sondern auch zuckerhaltige Lösungen erlaubt. Ne? So Apfelsaftschorle zum Beispiel, oder?
Ja, das können die alles trinken. Das ist auch, die sind ein bisschen unterschiedlich, aber das macht so in diesem Outcome, was da noch im Magen drin ist, nichts aus. Da würde ich jetzt auch keine Unterschiede machen. Und also es ist wichtig, die Stationen sind nicht in der Lage, ins OP-Programm reinzugucken. Die Stationen können die nüchternen Zeiten nicht koordinieren. Das heißt, das muss man aus dem OP heraus machen. Das ist, und man muss sich irgendwas einfallen lassen, dass man einfache Strukturen hat, einfache Zuständigkeiten hat, nur so kann es klappen.
Ja, es braucht einen Kümmerer, der es einfach macht. Ne? Aus dem Saal am besten, den Saalanästhesisten finde ich auch als beste Lösung, oder Anästhesistin. Genau.
Ich glaube, dass die besten. Ja, oder die ambulanten Kinder trinken entweder bei Abfahrt nochmal zu Hause, kriegen das genau gesagt, oder sie kriegen, wenn sie in der Klinik ankommen und man weiß, das dauert noch eine Stunde, nochmal einen Becher in die Hand gedrückt, irgendwie sowas. Aber das muss standardisiert sein, damit dann nicht zu viel Unsicherheit ist.
Lass uns noch mal ein bisschen über die Inhalte der Leitlinien sprechen. Mir ist eine Aussage so auf die Füße gefallen. Oder da steht, die Geschwindigkeit der Magenentleerung hängt dabei nicht vom Alter ab. Also ist diese Leitlinie eigentlich universal anwendbar? Oder warum unterscheiden die überhaupt zwischen Kindern und Erwachsenen?
Ja, die Magenentleerung gilt für alle. Das ist so das ist eine Studie von Mosa ist das, glaube ich, die das untersucht haben, weil sie eigentlich dachten, dass die bei Neugeborenen oder so vielleicht noch langsamer ist. Also das ist nicht signifikant unterschiedlich, egal welches Alter du hast, egal ob du Neugeborene oder alt bist. Und über die ganzen Komorbiditäten, die möglicherweise eine Magenentleerung verlangsamen, weiß man zu wenig, als dass man da jetzt sagen könnte, das eine oder das andere wirkt sich jetzt elementar signifikant auf die Magenentleerung aus und deswegen muss diese Gruppe rausgenommen werden aus den Leitlinien. Die klinische, praktische Erfahrung zeigt ja, dass man da gar keine Unterschiede machen muss. Also ich habe noch nie einen Diabetiker länger nüchtern gelassen als jemand anderen.
In der Originalversion, die im British Journal of Anesthesia veröffentlicht wurde, gibt es Suggestions. Danke, Entschuldigung. Jetzt kann ich das auch nicht mit so einem Grinsen, kann ich das recht nicht aussprechen. Ja?
Mit so einem britischen Vornamen.
Ja, ich habe tatsächlich auch britische Vorfahren. Shame on me. Also tatsächlich wurde dort auch beschrieben, dass es conflicting evidence bezüglich des Discomforts, bezüglich der liberaleren Nüchternheitszeiten gibt. Was für Daten brauchen wir noch, um da näher oder das aufzubrechen? Und wie kann man Discomfort messen?
Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, Discomfort, das waren jetzt nicht genug Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, ob die mehr an diesem Durst- und Hungergefühl leiden, ob die dadurch traurig werden, ob die dadurch unleidig werden. So ehrlich gesagt, das kann ja nicht der Endpunkt sein, ob die jetzt, dass ich das nur ändere, weil die irgendwie traurig werden. Wenn es nicht notwendig ist, dann muss ich das nicht machen. Ich muss ja keinem Patienten eine Maßnahme unterziehen, die nicht notwendig ist. Und wenn die nüchternen Zeiten, also wenn die Fasting-Time eine längere nicht notwendig ist, dann muss ich die dem Patienten ja nicht zumuten. Ich muss jetzt nicht noch wieder unendlich häufig nachuntersuchen, ob der eine mit der Maßnahme oder der anderen Maßnahme glücklicher war. Ich glaube, das kann das jetzt nicht sein. Natürlich, das ergibt sich doch von alleine, dass jemand, der trinken durfte, nicht so trockene Lippen hat und nicht so ein Durstgefühl hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in Maß und Zahl bringen muss.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 2023. Ich wiederhole 2023. Wenn wir euch für das Hören dieser Folge CME-Punkte gutschreiben sollen, müsst ihr euch die beiden Passworte, die wir einblenden, bis zum Ende der Folge merken.
Wir haben halt nur immer versucht, über diese Schiene, weil das so schwierig ist, die Evidenz für die Sicherheit zu erbringen, hat man halt sehr lange immer versucht, diese Diskussion anzuschieben über den Komfort der Patienten, der ja auch wichtig ist, dieser Komfort der Patienten. Aber wenn ich doch jetzt weiß, dass der Magen sich schnell entleert und wenn ich doch weiß, dass die Aspirationsrate nicht hochkommt, muss ich doch alles andere auch nicht weiter untersuchen, finde ich jetzt jedenfalls.
Der Ultraschall spielt auch eine Rolle in dem englischen Artikel. Welche Rolle spielt der Ultraschall in Bezug auf nüchterne und nüchterne Kinder?
Also man kann, man muss das so ein bisschen üben und ich sage gleich dazu, Kinder liegen jetzt auch, wache Kinder, die liegen dann jetzt auch nicht alle gerne still und legen sich nochmal auf die Seite und drehen sich nochmal so und drehen sich nochmal so. Ich weiß nicht, ob es so ein ganz probates Mittel wird, da immer sich über den Füllungszustand des Magens im Vorfeld klar zu werden, sage ich ganz klar dazu. Vor allem dann, wenn Kinder gegessen haben, ist es oft auch schlecht zu sehen. Dann ist da nämlich ganz schön viel Luft oft drüber und dann kann man es gar nicht gut sehen. Und in dem Moment muss man dann ja auch sagen, ja, dann ist er entweder voll oder ich kann es halt nicht sehen und dann muss ich das Kind ja behandeln, wie ich es sonst auch behandeln würde. Aber es gibt natürlich schon, ist es schon eine Möglichkeit, wenn man es kann, dass man sich das anguckt und wenn man da gute Bilder produzieren kann, dann kann man natürlich sagen, oh Mensch, das ist total voll, da muss jetzt unbedingt noch eine Magensonde vorher raus, gegen die man sich vielleicht sonst entschieden hätte, oder man sieht tatsächlich, Mensch, das ist alles leer, ich muss mir gar keine Sorgen machen, ich muss jetzt hier nicht das Kind mit einer RSI noch gefährden oder ich muss das nicht mit einer Magensonde traktieren. Das geht schon, aber man sollte das schon jetzt an gesunden Kindern auf Station so in Ruhe ein paar Mal üben oder mit einem tragbaren Sonogerät zu Hause. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht mit den eigenen Kindern und dann lässt man die mal essen und mal trinken und guckt so ein bisschen. Ich fand meine Kinder da ganz hilfreich.
Dazu. Mama nicht schon wieder.
Genau. Ja, tatsächlich, ja. Nicht schon wieder, genau.
Heimlich, wenn sie schlafen, auf die Seite drehen.
Ja, spannend. Also ich finde Ultraschall sehr spannend und oder ist ja auch wirklich ein gutes Tool. Also würde dir helfen bei der Frage Magensonde ja oder nein? Wie nüchtern ist es wirklich?
Also ich würde das jetzt nicht, wir machen das gar nicht standardisiert. Okay. Dass jeder denkt, dass wir in Hannover da standardisiert jedes Kind vorerscheinen. Nein, das machen wir nicht. Also wie gesagt, ich habe das auch für Studien erlebt, so dreijährige Kinder haben da nicht Lust unbedingt mitzumachen. Das finden die jetzt schon eh doof, dass sie hier so sitzen oder so und dann sollen sie sich jetzt noch so. Nee, das machen wir nicht, aber man kann das sicherlich im Einzelfall für kritische Patienten schon mal nehmen, um da irgendwie so ein bisschen Klarheit zu kriegen.
Und wie viele Male muss man ungefähr schallen, bis man so das gut kann, deiner Einschätzung nach?
Naja, das ist so, es ist ja nicht so schwierig. Du musst dich nur sicher fühlen. Also wenn du da 15 Kinder untersucht hast, dann hast du schon natürlich ein Gefühl dafür, dass du sagst, naja, das liegt jetzt nicht an mir, dass ich da gerade nichts sehe. Es ist tatsächlich jetzt die Luft. Mhm. Ich krieg's jetzt nicht hin, dann drehst du es nochmal so, drehst es nochmal so. Aber dann hat sich das mit so einem Kind ja irgendwann auch erledigt, dass das jetzt lange mitmacht.
Okay. Wenn wir schon nicht nüchterne Kinder haben, also Übertragung aus der Erwachsenenmedizin, würde man sagen, ach, ist nicht nüchtern, okay, dann können wir auch eine regionale machen. Ihr habt euch gar nicht zur Regionalanästhesie in der Leitlinie geäußert.
Nee, das ist jetzt kein Unterschied, die Vollnarkose oder die Regionalanästhesie, da sehe ich jetzt auch keinen Grund, dass man da einen Unterschied machen sollte. Also ich finde, die sollten dann schon genauso nüchtern sein, weil du natürlich, es kann dir immer passieren, dass du konvertieren musst oder es passiert ein Zwischenfall und dann ist es ja auch besser, es ist nüchtern. Also das mit dem, da kann ich jetzt auch gut mitgehen, dass das dieselben nüchtern Zeiten sein sollen. Wenn ich jetzt natürlich, das wird die Frage sein, ich habe ein Kind, das ist nicht nüchtern.
Notfallkind.
Notfallkind, dann würde ich natürlich auch immer sagen, naja, da ist die Regionalanästhesie, wenn ich es versuche, natürlich sicherer. Weil ich ja erstmal davon ausgehe, dass ich das hinkriege und dass ich nicht konvertieren muss und dass ich keinen Krampfanfall verursache mit irgendwelchen Überdosierungen so.
Kommt da vielleicht was zukünftig, was auch nochmal die Regionalanästhesie noch ein bisschen aus der Perspektive stützt? Ich meine, die Delir-Kolleginnen und Kollegen haben das in ihrer Leitlinie gesagt, ist gut für Delir-Prophylaxe, die Schmerztherapeuten haben das in der Leitlinie. Warum nicht auch ihr?
Ja, weil ich jetzt schon immer, also es ist ja nicht so, dass so viele Kinder nur eine Regionalanästhesie haben ohne eine Sedierung dazu. Das muss man jetzt auch mal sagen. Da müssen sie ja schon ein bestimmtes Alter haben und dann müssen sie es so mitmachen, dass man die so gar nicht abschirmt und dass sie dann jetzt irgendwie eine ganz andere Nüchternzeit haben. Wäre ich jetzt persönlich, glaube ich auch nicht, dass es notwendig tut. Ich glaube, wenn wir diese Nüchternzeiten jetzt haben, von denen wir ausgehen, der Magen ist leer, mehr Sicherheit für die Aspiration kann ich nicht schaffen, glaube ich, sind wir auch in einer Komfortzone für die Kinder angekommen, die eigentlich gut ist. Wenn wir vorher die Strukturen in der Klinik so geschaffen haben, dass wir uns auch darum gekümmert haben, dass diese Nüchternzeiten nach unten auch eingehalten wurden. Also Nüchternzeiten dürfen ja nicht nur nach oben nicht, also nach unten nicht unterschritten werden, eben dass sie auch nach oben nicht überschritten wurden. So. Und ich denke immer, mit der Leitlinie jetzt haben wir so viel in der Hand, dass es eigentlich ganz gut laufen könnte, weil wir eben auch, wenn wir die Kinder, die spät am Tag drankommen, noch essen lassen, auch die ja einen fast normalen Tag haben. Ich weiß nicht, ob man jetzt das noch kleinteiliger machen muss, wird halt dann auch schwierig. Und dann hast du einen im OP und dann geht's nicht und dann schickst du ihn wieder heim? Nee, machst du auch nicht. Also ich arbeite da jetzt nicht gerade dran. Ich weiß jetzt auch nicht, dass ein anderer das gerade macht. Ich glaube auch nicht, dass man es unbedingt erzwingen muss und den Kindern einen noch größeren Vorteil verschafft.
Ja, das ist eine gute Argumentationskette, die kann man gut nachvollziehen.
Ja, kommen wir zur letzten Frage. Die Leitlinie ist ja relativ frisch und nach 5 Jahren muss sie aktualisiert werden. Was glaubst du, kommt in der neuen Version dann Neues rein, also an Erkenntnissen? Oder was würdest du dir wünschen, wo wir noch weiter forschen sollten?
Also ich glaube, ich hoffe jetzt durch die Eurofast-Study, dass die Evidenz einfach noch besser wird, dass man die Evidenz höher bringen kann. Ich muss jetzt dazu sagen, die deutsche Leitlinie ist ja jetzt nur eine S1-Leitlinie, weil das war natürlich viel einfacher für uns. Wir waren jetzt gerade durch das ganze, den ganzen Prozess dieser Paperwork da durch und diesem Delphi-Prozess und so weiter. Und wenn man jetzt eine S1-Leitlinie macht, ist das natürlich wesentlich weniger aufwendig. Dann kann man jetzt sagen, gut, man kopiert einfach die Erkenntnisse aus dieser Leitlinie und schreibt es als Empfehlung runter und muss sich diese Arbeit nicht doppelt machen. Das wäre jetzt doppelt gewesen. Und das ist nicht so ein Formalismus. Eine S3-Leitlinie ist ein furchtbarer Formalismus. Ich glaube, die Evidenz wird hoch. Vielleicht kann man vor allem die Evidenz für die kleine Mahlzeit noch stärken, weil das ist schon etwas, was viele noch verunsichert. Das merke ich immer so. Das ist, wo viele nicht so ran wollen. Da sage ich immer, mit Joghurt anfangen, Joghurt, Milch, das ist gar kein Unterschied. Wer sich traut, einen Säugling nach 4 Stunden einzuleiten, der kann auch nach 4 Stunden jemandem, der Joghurt gegessen hat, einleiten. Das macht wirklich keinen Unterschied. Und dann kann man sich da so ein bisschen rantasten. Es ist halt wirklich schwer, diese alten Sorgen, Vorurteile, Bedenken so zu überwinden. Das ist einfach so. Das verstehe ich. Und wenn man dann nicht in einem Umfeld ist, was das sehr unterstützt und protegiert, dann glaube ich, macht man das auch nicht so schnell.
War ganz Publikum, wer macht regelmäßig kleine Mahlzeit 4 Stunden vor Einleitung? Bitteschön. Das ist deutlich mehr als 0. Also das war bestimmt 1/3 des ganzen Auditoriums. Ich glaube, das darfst du dir auf die Fahne schreiben.
Ja, ja, liebe Christiane, vielen, vielen Dank, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast. Ich hoffe, du hast es nicht bereut.
Nein, überhaupt nicht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Bleib du hier, ne?
Gerne hier bleiben. Wenn du möchtest. Du kannst gerne hier bei uns bleiben und gleich noch mitdiskutieren. Du hast bestimmt auch zum nächsten Thema was zu sagen. Du kannst dich aber auch hinsetzen oder einen Kaffee trinken gehen. Das ist dir frei überlassen.
Genau, das nächste Thema leiten wir ein mit einem kleinen Video, was wir euch mitgebracht haben.
Wir werden beschreiben, was wir dort sehen für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, wir sehen eine fieberoptische Laryngoskopie transnasal bei einem 2 Monate alten Säugling. Die Symptomatik war progrediente stridoröse Atmung in- und expiratorisch, komische Atemaussetzer, die aussahen wie eine Atemwegsverlegung. Und was sehen wir? Wir sehen, dass in der Inspiration die Epiglottis ganz offensichtlich in die Trachee eingesaugt wird. Und was sehen wir noch? Wir sehen eine ominöse Raumforderung in der Valecula, also in der Furche zwischen Zungengrund und Epiglottis, die so einen zystoiden Charakter hat, sag ich mal. Die sieht man jetzt nicht gut, aber jetzt ist sie gerade mal kurz angeschnitten. Wir werden das Video zu dieser Show in die Shownotes packen.
Ja, und um welche Leitlinie könnte es gehen? Natürlich wird es jetzt um die Leitlinie gehen des Management des erwarteten schwierigen Atemweges. Und da waren auch wieder viele tolle Leute dran beteiligt. Und wir haben heute auch wieder eine Expertin für unser Interview gewinnen können. Und das ist die Chefärztin der Knopfschen Kinderklinik und die Grand Dame der Kinderanästhesie. Bitte begrüßt mit mir Dr. Karin Becker-Jakob.
Ja, liebe Karin, vielen lieben Dank, dass du dich aus der Rolle der Vorsitzenden jetzt in die Rolle einer Interviewpartnerin gewagt hast und mit uns über diese Leitlinien sprechen möchtest. Erwartet schwieriger Atemweg. Wir haben ja im Arbeitskreis schon eine Handlungsempfehlung zum unerwartet schwierigen Atemweg gehabt, quasi zur schwierigen Oxygenierung. Es gab auch eine Handlungsempfehlung zum unerwartet schwierigen Atemweg. Jetzt haben wir eine Leitlinie. Und mein erster Impuls war, wieso haben wir eigentlich nur zu diesem Thema eine Leitlinie? Warum habt ihr nicht sozusagen ein großes, komplettes Werk daraus gemacht?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir das Thema jetzt auch nochmal aufgreifen, denn ich glaube, das ist eine sehr wichtige Leitlinie. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen zur Geschichte der Handlungsempfehlungen und Leitlinien in der Kinderanästhesie. Robert Zümpelmann war der Erste, der 2006 diese Handlungsempfehlung zur Infusionstherapie geschrieben hat, aus wirklich auch akutem Anlass, weil immer noch sehr viele Kinder sehr schlecht behandelt wurden mit Hypotonenlösungen und weil das Ganze einfach zu einer erhöhten wahrscheinlich auch Mortalität geführt hat im perioperativen Umfeld. So ist also die erste und vielleicht auch eine der wichtigsten Handlungsempfehlungen entstanden. Wir haben uns damals noch nicht rangetraut an AWMF-Format, das war auch noch nicht so verbreitet und deswegen ist dann in der Folge erstmal eine ganze Serie 2007 von den ersten Handlungsempfehlungen entstanden. Und da war natürlich die für den unerwartet schwierigen Atemweg eine der ganz, ganz brennenden Fragen, weil das eine Entität ist, die praktisch jeden Tag in jedem Kinderanästhesie-OP auftaucht und wirklich sehr viel Sorgen und Kummerfalten bei den Kinderanästhesisten hinterlässt, wenn ein Kind hypoxisch wird aufgrund eines nicht ideal zu managenden Atemwegs. Deswegen haben wir fokussiert erstmal auf die Leitlinie, wie wir diesen unerwartet schwierigen Atemweg in den Griff kriegen. Also Basismaßnahmen, Ausschluss von funktioneller Obstruktion und anatomischer Obstruktion. Dann eben das Thema, wie kriegen wir den Atemweg dorthin, wo er hingehört. Larynxmaske einsortiert, auch die Intubation nochmal gerade gerückt, wenn sie schwierig ist. Und damit war dieses Thema erstmal abgearbeitet. Dann ist in der Folge aber relativ schnell klar geworden, dass wir ein ganz spezielles Feld haben in der Kinderanästhesie, nämlich den erwartet schwierigen Atemweg, der ja sehr selten ist, aber das Team, nicht nur das Team, sondern die ganze Infrastruktur vor eine Herausforderung stellt. Weil da geht es jetzt nicht mehr nur um individuelle Expertise, wie kann ich als Anästhesist, Anästhesistin einen Atemweg gut managen, sondern dafür brauche ich ein Team, ich brauche Equipment, ich brauche Struktur innerhalb der Institution. Und da war es klar, das ist jetzt nicht nur ein Thema innerhalb der Anästhesie, was die Ausbildung, Weiterbildung anbelangt, sondern da geht es auch um Strukturen. Und Strukturen sind natürlich besser verankert in einer offiziellen Leitlinie, weil mit so einer Leitlinie kann dann auch ein Chefarzt mal zur Geschäftsführung gehen und sagen, wir brauchen zum Beispiel für die Atemwegssicherung bei Säuglingen ein entsprechendes Kinderbronchoskop. Und so gibt es die Fachgesellschaft auch vor. Also wenn wir versuchen, so ein bisschen Struktur anzustoßen, dann ist eine Leitlinie sicherlich besser geeignet. Andersrum auch unsere Handlungsempfehlungen wäre natürlich unser Wunsch, dass wir die sukzessive in ein formalistisches AWMF-Format umwandeln. Aber das ist, wie gesagt, sehr viel Arbeit. Es muss immer wieder aktualisiert werden und wir machen das ja alles im Ehrenamt und deswegen hängt es manchmal ein bisschen hinterher. Ich kann aber schon mal vorausschicken, diese wichtige Leitlinie zum unerwartet schwierigen Atemweg, also die Handlungsempfehlung, die wird gerade umgewandelt. Da ist jetzt auch der Überarbeitungsprozess und die wird sicher auch im Laufe des Jahres noch auftauchen.
Und zack, hast du ein neues Interview mit uns gebucht. Ja, wer war denn an dieser Leitlinie alles beteiligt? Also wer war denn Experte in diesem informellen Konsens?
Ja, also ich bin ja jetzt heute hier als eine der Delegierten der DGAI. Der hauptführende, koordinierende Leitlinienkoordinator war der Professor Sebastian Russo aus Villingen-Schwenningen, der wirklich auch einer der Experten ist, nicht nur in Deutschland, für das Thema Atemwegssicherung, supraglottische Atemwege und der da auch wirklich 80% der Arbeit getan hat. Schöne Grüße an Sebastian.
Wir haben ihn natürlich auch mit dieser Anfrage konfrontiert. Du bist auch im Bilde und er ist leider dieses Jahr überhaupt nicht auf dem DAC aus terminlichen Gründen. Und wir finden es schade, aber wir finden es schön, dass du da
bist. Ich freue mich.
Ja, was unterscheidet denn den schwierigen Atemweg von einem einfachen Atemweg? Was für Kriterien habt ihr definiert in der Leitlinie?
Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema. Was ist bei Kindern anders als bei Erwachsenen? Also zum einen, es gibt ja eine internationale Definition des schwierigen Atemwegs, was die ASA klassifiziert hat, nämlich wenn ein durchschnittlich ausgebildeter Anästhesist Probleme hat mit der Maskenbeatmung oder mit der Intubation. Das ist natürlich jetzt für die Kinder nicht ganz zu übertragen, deswegen haben wir das nochmal aufgegliedert. Für uns ist wichtig zu sagen, der unerwartet schwierige Atemweg ist immer dann, wenn egal, unabhängig vom Ausbildungsstand, ein Problem mit der Maskenbeatmung oder mit der Oxygenierung auftaucht. Also egal auf welcher Stufe und egal mit welchem Ausbildungsstand. Eher patientenbezogen, weil die Probleme sind eben häufig am Kind. Also
es muss nicht zwangsläufig anatomisch sein.
Genau. Das kann einfach ein ganz normales Kind sein, aber es kommt eben durch eine zu flache Narkose zu einer unmöglichen Maskenbeatmung als klassisches Beispiel. Beim erwartet schwierigen Atemweg ist es so, dass wir da unterscheiden, es gibt zwei Entitäten. Das eine ist der fixierte, anatomische, schwierige Atemweg. Da denken wir natürlich sofort als Kinderanästhesistinnen und Anästhesisten an die Syndromkinder. Pierre Robin, da klingelt bei allen von uns die Alarmglocke. Oder Goldenhaar-Syndrom oder Mukopolysaccharidose. Also alles, was in irgendeiner Form mit einem anatomisch veränderten Atemweg zu tun hat, aber fixiert ist. Das kann sich natürlich verändern. Also Pierre Robin bleibt ja auch nicht gleich von der Geburt bis zur Adoleszenz. Aber eben immer diese Verknüpfung mit der Anatomie. Und dann gibt es die schwierigen Atemwege, die vorübergehend auftauchen. Stichwort Epiglottitis. Sie gibt es kaum mehr, aber Schockdiagnose für jeden Notarzt, der irgendwo hinfährt.
Oder Notärztin.
Notärztin, ja. Oder auch Kinder mit HNO-Nachblutung. Zustand nach Tonsillotomie oder Tonsillektomie und Nachblutung. Da kann es natürlich auch zu einer Veränderung, Schwellung, Obstruktion kommen. Dann denke ich an Kinder mit subglottischen Stenosen, die schon mehrere Operationen, Anästhesien hinter sich hatten und Verengungen auch subglottisch haben. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema.
Und da kommt man auch nicht sofort drauf.
Genau.
Das ist ein Atemwegsproblem, aber zig Differentialdosen.
Die auch häufig eben nicht dokumentiert sind oder nicht im Vordergrund stehen.
Ja, also du hast ja schon ein paar Diagnosen genannt. Also wo könnte ich denn jetzt nachschauen, ob ein Atemweg schwierig ist bei einem Syndrom oder nicht? Was wäre deine Empfehlung?
Also wenn es um komplex kranke Kinder geht, dann würde ich immer und gleich zu Beginn mal in die Krankenakte schauen. Gibt es schon Vorberichte? Hatte das Kind schon mal eine Narkose? Natürlich ganz wichtig, dass wir da mal nachgucken, wie war es. Ich würde mit den Eltern sprechen, ob die wissen, ob im Verlauf irgendwas Auffälliges passiert ist. Und ich würde zur Sicherheit jedes Syndrom wirklich auch nochmal nachgucken, ob es eine Assoziation gibt mit einem schwierigen Atemweg. Da will ich nochmal in eigener Sache auch Werbung machen für die Plattform Orphan Anesthesia. Eine ganz wichtige Plattform, die letztlich einen Anstoß hatte aus dem wissenschaftlichen Arbeitskreis Kinderanästhesie, jetzt aber aufgrund wirklich dieser übergeordneten Funktion und der Wichtigkeit angesiedelt ist bei der DGAI, orphananesthesia.eu. Da sind inzwischen über 200 Handlungsempfehlungen von Anästhesisten für Anästhesisten und Anästhesistinnen geschrieben, peer-reviewed von Expertinnen und Experten, das heißt nicht nur aus unserem Fachgebiet, sondern auch von Pädiatern, von Humangenetikern, von allen, die irgendwie beteiligt sind. Und da sind die wichtigsten Syndrome inzwischen abgearbeitet. Das heißt, wenn ich da Pierre-Robin-Sequenz eingebe, dann kriege ich eine 2- bis 3-seitige Empfehlung, die auf alle anästhesierelevanten Themen Bezug nimmt.
Okay, also im Zweifelsfall muss ich mich mit diesem Kind auseinandersetzen.
Genau.
Muss auch mal arbeiten als Anästhesist und Anamnese betreiben. Und dann habe ich jetzt das Kind identifiziert, was möglicherweise einen schwierigen Atemweg hat. Und ja, wie erkenne ich jetzt, dass meine Klinik damit überfordert ist oder das kompensieren kann? Und was muss ich dann, oder was macht ein Zentrum anders als ein regionales Zentrum vielleicht?
Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Identifizieren. Häufig steht ja was geschrieben, aber wichtig ist natürlich auch, dass wir das Kind noch mal angucken und genau auf diese Triggersymptome uns konzentrieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehen, dass das Kind eine Unterkieferhypoplasie hat, dann ist das schon einer der wichtigsten Trigger. Wenn wir sehen, dass das Kind eine Ohrdysplasie hat, das ist häufig vergesellschaftet mit einer Mittelgesichtsdysplasie. Und das sind eben die wichtigsten zwei Parameter. Das heißt, das müssen wir bei den Kindern immer anschauen.
Oder wenn eine Dynamik dabei ist, dieses Video, das wir gerade gesehen haben, da war eine Dynamik dabei. Das ist also ein progredienter Prozess gewesen zwischen der ersten Bildgebung und der letztendlich der OP dann, wo der Atemweg dann sich nochmal ganz anders dargestellt hat, lagen irgendwie 2 Tage und in diesen 2 Tagen ist diese blöde Zyste aber noch größer geworden. Und das war echt ein Problem dann in der Einrichtung, weil wir uns alle auf die Befunde von vor 2 Tagen verlassen haben und zwar im Hinterkopf hatten, könnte schwieriger sein, aber es war eine Aggravierung.
Ja. Also nochmal die Frage trotzdem nochmal, also wann muss ich ein Kind dann verlegen in ein Zentrum und was macht das Zentrum anders als mein kleines Haus?
Genau, da sind wir nochmal bei dieser unterschiedlichen Ausführung der Atemwegssicherung beim schwierigen Atemweg. Wir sind ja in der Erwachsenenanästhesie bei zwei Schienen, sage ich mal. Das eine ist die klassische fieberoptische Intubation beim wachen Patienten oder beim leicht sedierten Patienten, die bei Kindern einfach unmöglich ist. Wir können faktisch wache Kinder nicht wachfieberoptisch intubieren. Das heißt, wir brauchen da ein anderes Verfahren. Natürlich ist parallel dazu die Evidenz gewachsen, auch und die, vor allem die klinische Expertise für die Anwendung der Videolaryngoskopie. Das heißt, wir sichern heute viele schwierige Atemwege via Videolaryngoskop, die wir früher fieberoptisch intubiert hätten. Deswegen geht da auch die Expertise so ein bisschen verloren und dieses Verfahren tritt in den Hintergrund. Es gibt aber immer noch, insbesondere eben bei den Kindern, die wir nicht mit der Larynxmaske oder mit einer Videolaryngoskopie Atemweg sichern können. Das heißt, wir brauchen da ein Verfahren, wo die Kinder schlafen und wir gleichzeitig die fieberoptische Sicherung des Atemwegs durchführen können. Und das ist, dann kommen wir zu dem Thema Zentrum. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen also die Technik. Das heißt, wir müssen das auch durchspielen, schlafendes Kind, Ventilation möglich machen, zum Beispiel via Larynxmaske, dann fieberoptische Intubation über einen Tubus, der eingelegt wird, Airway Exchange Katheter, dann den richtigen Tubus über diesen Airway Exchange Katheter einlegen. Und das sind Techniken, die schüttelt man nicht einfach mal aus dem Handgelenk, nee, sondern die muss man A vorbereiten. Das heißt, wir brauchen Equipmentlisten. Welches Bronchoskop passt zu welchem Tubus, passt zu welcher Larynxmaske, passt zu welcher Altersklasse des Kindes? Und wir brauchen natürlich auch das Equipment. Und ich frage jetzt einfach mal in die Runde, wer hat denn alles Bronchoskope, die kleiner als 2,8 mm sind in der Klinik? Es sind vielleicht 10 Hände. Und ich brauche aber ein Bronchoskop, was kleiner als 2,8 mm ist, damit ich einen 3-0er Tubus platzieren kann. Und häufig haben wir eben diesen schwierigen Atemweg, gerade auch bei Kindern, die gerade auf die Welt gekommen sind, mit einem Syndrom und dann vielleicht operativ versorgt werden müssen. Also deswegen hier auch in dieser Leitlinie der Hinweis auf Verlegung in Zentren, nicht nur für die individuelle Expertise, damit wirklich jeder weiß, wie dieses Verfahren funktioniert, sondern das, was wir immer so hochhalten, die institutionelle Kompetenz, dass wirklich die SOPs dafür da sind, die Equipmentlisten, der Airway-Trolley, alles, was dazugehört.
So, jetzt haben wir so ein Kind identifiziert. Jetzt nicht neugeboren, aber meinetwegen ist es ein Jahr alt. Es hat eine kompromittierte Atempumpe, eine schlechte Oxygenierung, es hat einen schwierigen Atemweg, einen ganz klar syndromal bedingten schwierigen Atemweg und ist jetzt nicht in dem Zentrum. So, jetzt muss es ja irgendwie dahin kommen. Und dann würden wir sagen, naja, wir haben ja die eierlegende Wollmilchsau, wir haben ja die Notärztinnen und Notärzte, die machen ja Intensivtransporte, die können das. Die müssen quasi eine Geburt managen können, die müssen einen Verkehrsunfall managen können und die müssen aber auch Palliativmedizin im Pflegeheim beherrschen und solche Kinder mit schwierigem Atemweg transportieren. Wie habt ihr euch dazu positioniert? Müssen wir den Kolleginnen und Kollegen das aufbürden?
Auf keinen Fall. Also da sind wir jetzt schon eigentlich beim Super-GAU für jede Kollegin, jeden Kollegen. Ein wirklich Kind mit einem bekannten, erwartet schwierigen Atemweg und einer respiratorischen Kompromittierung, das wünscht man niemand. Und dafür braucht es ganz klare Vorschläge, wie das aufzulösen ist. Wir werden niemals alle Kolleginnen und Kollegen so ausbilden, dass die jeden seltenen Fall auch wirklich dann mit sophisticated Maßnahmen gut auflösen können. Da gilt das Pareto-Prinzip. Wir brauchen Maßnahmen, die einfach und schnell zu erlernen sind und die für 80% aller Einsätze einfach gut anwendbar sind. Und da gibt es eben abseits dieser definitiven Sicherung des Atemwegs durch die fieberoptische Intubation natürlich einfache Skills und Techniken, mit denen wir diesen Atemweg überbrücken können. Und es fängt ganz vorne einfach mal an mit der High-Flow-Sauerstoffgabe über die Nase. Die ist ja bei den Kindern inzwischen auch etabliert. Das heißt, wir haben inzwischen die Möglichkeit, nicht nur mit den normalen Nasenbrillen zu überbrücken, sondern wirklich auch mit angepassteren High-Flow-Devices, die wirklich auch viel Sauerstoff transportieren. Wir können natürlich einen Schritt weitergehen, eine nicht-invasive Beatmung bei den Kindern zu etablieren. Auch das ist ja ein Thema, was erst in den letzten 10 Jahren auch wissenschaftlich validiert wurde, was aber in der Kindermedizin schon lange in Gebrauch ist. Und dann gibt es natürlich auch noch anästhesiologische Techniken, um diesen Atemweg freier zu machen. Stichwort supraglottische Atemwegshilfen, sei es ein Wendeltubus, ein Güdeltubus. Wir haben auch schon Kinder mit einer schweren oberen Atemwegsobstruktion mit 2 Wendeltuben und einem Güdeltubus versorgt, damit da überhaupt noch irgendwie ein Sauerstofftransfer und CO2-Transfer stattfinden kann. Wir haben die Möglichkeit, einen Nasenrachentubus einzulegen. Das heißt, wir nehmen einfach einen ganz normalen Endotrachealtubus, legen den über ein Nasenloch in den Hypopharynx und können damit dann auch B beatmen. Das kennen wir auch aus der neonatologischen Intensivmedizin. Und wir haben dann, je invasiver wir werden, natürlich auch noch die Möglichkeit der Larynxmaske. Das ist ja ein Device, was jeder nachts um zwei blind einlegen kann in der Anästhesiologie und was auch bei vielen Kindern auch mit erwartet schwierigem Atemweg eben gut einsetzbar ist und damit auch eine Beatmung überbrückend stattfinden kann. Und eins dürfen wir nie vergessen, das ist einfach die gute Maskenbeatmung. Das heißt, wir können auch solche Kinder einfach mal gekonnt mit einer Beutelmaskenbeatmung in die nächste Klinik bringen. Da gilt wie in der Kindernotfallmedizin, lieber gut beatmen als schlecht oder nicht intubieren. Und da würde ich auch eher sagen, wir gehen überhaupt kein Risiko ein, dass es zu einer Schwellung kommt, dass es zu einem Laryngobronchospasmus, was auch immer kommt, sondern lieber konsequent diese wenig aufwendigen, einfachen Techniken anwenden und die Zeit überbrücken bis zum Klinikum.
Manchmal ist weniger eben mehr.
Genau.
Sollte das Zentrum dann diesen Patienten, kennen wir aus der Geburtsmedizin, auch dann abholen?
Es ist natürlich gut, wenn Kliniken, die jetzt nicht so einen hohen Caseload haben in der Kinderanästhesie, da schon vorab auch Kooperationen schmieden. Ich glaube, das ist in diesen Bereichen dann auch gut, wenn man jemand direkt ansprechen kann und sagen kann, du, wir haben hier ein Problem, kann jemand kommen? Stichwort Baby-NNAD, das ist ja ein gut funktionierendes System. Warum sollte das nicht auch in der Pädiatrie, in der Kindermedizin, in der Kinderanästhesiologie funktionieren? Und da ist es immer gut, wenn man Ansprechpartner identifiziert hat und die dazu holen kann. Klar, das ist etwas aufwendig, das ist vielleicht nicht immer finanziell abgebildet, aber in solchen seltenen Fällen lohnt es sich, da auch mal abzuweichen von irgendwelchen normalen Interhospitaltransfers.
Du hast ein paar schöne Tools genannt, sind letztendlich immer die gleichen Tools und die Larynxmaske hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert und führt zu einer hohen Erfolgsrate. Wir haben eine Folge mal gemacht zur Atemwegssicherung, Folge 5, Intubation is a Skill, Extubation is an Art. Und da würde ich mal vermuten, das trifft ganz besonders in solchen Fällen zu, oder?
Ja, wir sind ja irgendwie immer so ein bisschen sehr intubationsfixiert. Da sprechen wir ganz viel drüber, um die adäquate Einleitungssituation, aber über die Extubation sprechen wir ganz wenig. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend, gerade bei Kindern, wo es eben nicht so einfach war, den Atemweg zu sichern oder wo es Probleme gab. Und deswegen haben wir das auch als eigenes Unterkapitel in der Leitlinie nochmal bearbeitet und haben eben auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig hier nochmal die ganze Gestaltung dieser Situation ist. Das heißt, es braucht ein adäquates Team, nicht nur den erfahrenen Anästhesisten, Anästhesistin, sondern auch die Assistenz. Es braucht nochmal das komplette Equipment, falls es zu einer Re-Intubation kommt. Und das Ganze sollte natürlich auch nicht irgendwie abends um 9 im hintersten Zimmer auf der Intensivstation stattfinden, sondern idealerweise da im Regelarbeitsdienst, wo auch wirklich die ganze Infrastruktur noch vorhanden ist. Also man sollte wirklich sich da explizit schon bei der Einleitung Gedanken machen, wie gestalten wir die Ausleitung und was brauchen wir alles dafür. Eine gute Rückfallebene ist ja zum Beispiel so ein Airway-Exchange-Katheter, den wir dann über den Tubus einfädeln und erstmal kurz liegen lassen, bis sich die Situation stabilisiert. Oder eben auch der nahtlose Übergang auf supraglottische Atemwegshilfen. Machen wir zum Beispiel häufig auch bei starren Bronchoskopien, dass wir, wenn die Bronchoskopie getan ist, ein Fremdkörper entfernt ist, dass wir dann erstmal die Larynxmaske einlegen, die Situation sich nochmal 5 bis 10 Minuten stabilisieren lassen und dann das Kind ausleiten. Oder dass wir eben entsprechend supraglottische Atemwegshilfen für die postoperative Phase nutzen, wie Wendeltuben, Güdeltuben. Ich habe das auch mal von Robert Zümpelmann gelernt, die Extubation von Kindern mit Symptomen heißt wirklich 2 Wendel einzulegen und dann den Tubus schnell rauszuziehen und das Kind in den Aufwachraum zu bringen.
Also auf jeden Fall haben wir eine wichtige Rückfallebene. Wir haben ja ein Anästhesieprotokoll, wo ein Kochrezept dokumentiert ist, wie es für dieses Kind dann schon mal geklappt hat.
Da wissen wir schon mehr. Genau, und das wird häufig auch dann ein bisschen vergessen, so in der Euphorie, dass man den Atemweg gut gemanagt hat. Wir müssen es natürlich auch dokumentieren. Das heißt,
das sollte man dann auch tun,
wir brauchen wirklich für alle Folgeeingriffe dann eine sehr sorgfältige und ausführliche Dokumentation. Ich weiß, dass der wissenschaftliche Arbeitskreis Atemwegsmanagement dran ist, auch die Ausweise der DGI zu bearbeiten. Da gibt es ja schon eine neue Version. Ich persönlich glaube, dass wir für diese schwierigen, komplizierten Konstellationen auch einen Begleitbrief dran machen sollten. Das machen wir bei uns in der Klinik. Da kommt immer noch mal so ein von uns standardisierter kleiner Text dazu. Der wird dran geklickt an den Ausweis, dass das wirklich dann auch im Portemonnaie der Eltern dann vorhanden ist, wenn das Kind zum Beispiel mal notfallmäßig irgendwo in eine andere Klinik muss.
Eltern sind ja in der Regel auch sehr gewissenhafte Betreuerinnen und Betreuer, die werden so eine Information sicherlich nicht unterschlagen.
Absolut. Ja. Und da kann man sich auch darauf verlassen, das ist nochmal ein Appell, das wirklich ernst zu nehmen, was die Eltern berichten. Die wissen, was gut und schlecht läuft bei der Behandlung der Kinder und die sind da wirklich die Anwälte der Kinder.
Nochmal zur Extubation. Also spontan kam mir der Gedanke, dass ich das schon klug finden würde, wenn die OP nicht zu lange gedauert hat, das auch im Saal das Kind auszuleiten, aber naja, dann die Expertise immer noch vor Ort hat. Ne?
Genau.
Doof ist natürlich nur, wenn die OP eben bis 21 Uhr andauert. Mhm. Aber guter Punkt. Die beste Intubation ist die, die man vermeidet. Eigentlich, vielleicht ist es so. Kommen wir wieder zum Thema Regionalanästhesie. Welchen Stellenwert hatten die Regionalanästhesie in diesem Zusammenhang eigentlich beim schwierigen Atemweg?
Da schließe ich mich im Prinzip genau dem an, was Christiane schon gesagt hat. Die Mono-Regionalanästhesie bei Kindern, die gibt es ja erst ab einem gewissen Alter. Das heißt so, ich würde mal sagen, ab dem Schulkindalter kann man das machen. Wir haben auch schon mal bei einer Achtjährigen eine Spinalanästhesie gemacht, die hat das super mitgemacht. Aber das ist nicht das Verfahren der Wahl. In der Kinderanästhesie ist ja eben häufig die Regionalanästhesie supplementierend einzusetzen als intra- und postoperatives Schmerztherapieverfahren. Insofern, klar, bei einem größeren Kind oder wie auch bei einem Erwachsenen würden wir das ja auch bevorzugen. Das kann vielleicht auch in die Überarbeitung dann nochmal mit einfließen. Aber bei den typischen erwartet schwierigen Atemwegen bei Kindern, Stichwort früh neugeborene Säuglinge und Kleinkinder, da spielt es keine große Rolle.
Stichwort Sonographie.
Wir haben anscheinend immer die gleichen Fragen, nur zu unterschiedlichen Werten genommen. Ne?
Ja, habt ihr euch abgesprochen?
Wir nutzen Synergien, ganz einfach. Wir haben einen Fragenkatalog und den gießen wir jetzt hier über euch.
Aber ist ja wirklich spannend.
Also. Aber gibt es Fälle, wo euch die Sonographie oder dir die Sonographie persönlich schon geholfen hat mit dem Atemweg?
Die Sonographie ist definitiv ein Thema, was in die Überarbeitung mit rein muss. Die Anzahl der Studien dazu ist immens gewachsen in den letzten 5 Jahren. Es gibt viele gute Untersuchungen. Und natürlich haben wir das im Alltag auch immer gemacht. Bei einem Kind mit einem kongenitalen Lymphangiom am Hals macht man natürlich einen Ultraschall und sogar auch ein MRT. Aber wir haben bisher immer eher auf den Tumor geguckt und nicht auf die Trachea oder auf die laryngealen Strukturen. Und das würde man jetzt schon mit einfließen lassen. Das ist eine wichtige Information, die wir da wenig invasiv uns holen können und vor allem eben auch die Funktionalität betrachten können. Das heißt, die Veränderung der Anatomie zum Beispiel beim Schluckvorgang oder beim Atmen. Das heißt, da würde ich auf alle Fälle drauf drängen, dass man das routinemäßig vor einem schwierigen Atemweg, der vor allem eben eine anatomische Fixierung hat, dass man das vorher macht.
Ja, spannend. Hast du denn einen Fall erlebt, wo du dir das Ultraschall zu Hilfe genommen hast beim schwierigen Atemweg? Kennst du einen Fall selber?
Was uns immer wieder betrifft und was vielleicht auch viele von den anwesenden Kolleginnen und Kollegen betrifft, das sind die Kinder mit dem mediastinalen Mars-Syndrom. Mhm. Das heißt, Kinder mit Verdachtsdiagnose auf ein Lymphom, die dann schnell mal eben zu einer PE in den kinderchirurgischen OP kommen, um diese Diagnose zu sichern. Und da ist es tatsächlich so, dass eben diese Tumormassen häufig durch einen Ultraschall gut erkannt werden können, insbesondere auch suprazervikal, und dass man hier sogar Trachealstenosen oder Trachealverschiebungen identifizieren kann. Und das würde ich gerne allen auch nochmal mitgeben, diese Kinder, die schnell mal zur Diagnosesicherung, vielleicht am Freitagnachmittag um 15 Uhr aufschlagen, einfach nur eine PE supracervikal, da immer nachhaken, immer noch mal gucken, warum ist das Kind jetzt angemeldet, was wollen die sichern, was ist die Diagnose, die da dahinter stecken könnte, und da wirklich auch noch mal nicht nur einen Ultraschall zu machen, sondern da lohnt es sich auch mit den Onkologen noch mal mindestens ein Röntgen Thorax anzufertigen, weil da kann es wirklich auch zu schweren Komplikationen bei der Einleitung geben, da sollte das wirklich Standard sein.
Vielleicht lösen wir einfach mal den Fall auf, den wir zu Eingangs als Video gesehen haben. Also ich kann berichten, das Kind lebt, ist operiert und hat jetzt einen unkomplizierten Atemweg, aber der Weg war holprig. Wie würdest du so ein Kind mit einer präepigloptischen, unklaren Raumforderung, wir wissen nicht, was drin ist, wie würdest du da vorgehen?
Es ist ja so, dass wir explizit in der Leitlinie darauf verzichtet haben, bestimmte Narkoseverfahren zu empfehlen, weil ich glaube, dass viele Zentren da sehr langjährige, ausgetretene Pfade haben, die sehr gut sind, und das macht jeder anders. Ich würde bei so einem Kind definitiv versuchen, die Spontanatmung beizubehalten. Das heißt, tiefe inhalative Einleitung, Sevoanästhesie, würde dann im Zweifelsfall auch den IV-Zugang erst legen. Also wir versuchen, Stress zu vermeiden, lieber erst tief inhalativ mit SEVO einleiten, dann den IV-Zugang legen, und dann machen wir so eine kleine Probebeatmung und gucken, ob wir dieses Kind mit der Maske beatmen könnten. Wenn das Kind gut beatmet werden kann, dann atmen alle tief durch und wir sind safe, weil wir wissen, dann kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren. Dann kann man sich entscheiden, ob man entweder in Spontanatmung die Larynxmaske einlegt und dann eben über die Larynxmaske den Atemweg sichert, zum Beispiel durch eine fieberoptische Intubation, oder ob wir welchen Eingriff auch immer in Larynxmaskenanästhesie durchführen können, oder ob wir das Kind wirklich dann in dem Moment auch tief relaxieren und dann in aller Ruhe laryngoskopieren und mal gucken, ob wir mit der konventionellen oder der Videolaryngoskopie weiterkommen.
Ich fühle mich rehabilitiert. Ich kann sagen, also wir haben das genau so nach diesem Schema gemacht. Die besondere Herausforderung bei dem Fall war, wir wussten nicht, was ist in dieser Zyste. Ist das Flüssigkeit? Ist das irgendwie was Festeres, was Solides? Mit einer zähen Konsistenz, wenn die platzt, dann ist der Atemweg verloren. Das war eine große Sorge. Also Erhalt der Spontanatmung, ganz klar, Probebeatmung. Zugang legen. Bis dahin waren wir einer Meinung. Dann kam die Larynxmaske mit der Überlegung, dann über die Larynxmaske fieberoptisch zu intubieren. Mhm. Larynxmaske rein, Beatmung ging gar nicht mehr. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 9233. Ich wiederhole 9233. Wie ihr an die 2 CME-Punkte kommt, erfahrt ihr ganz am Ende dieser Folge im Outro. Jetzt habe ich mir in der Situation überlegt, ich will einmal kurz gucken, was ist da los? Mhm. Ist die Zyste geplatzt? Ist vielleicht die Epiglottis umgeschlagen? Ist es ein Problem, das ich jetzt schnell lösen kann oder nicht? Wusste aber, beatmen geht wohl. Ne? So. Ich habe reingeschaut, ich habe nichts sehen können, dann kam irgendwie Sekret und ich dachte, Mist, die Zyste ist geplatzt, ich kann überhaupt nichts sehen und so. Kind entsättigte, wurde schon bradykard, also Maske raus, Rückfallebene, relaxieren. Und dann ging dann die Maskenbeatmung und in dem Moment war ich 10 Jahre älter. Ne? Aber zumindest ging die Oxygenierung. Dann wussten wir immer noch nicht, was los war. Und dann haben wir gesagt, so, wir gucken jetzt einmal ganz vorsichtig mit dem Videolaryngoskop reinschauen, was der Atemweg macht, was die Zyste macht und so. Und siehe da, so alles so, wie es sein sollte. Die Zyste war an ihrem Ort, die war auch noch heile. Und man hatte halt eine wunderbare Sicht. Und ich meinte, tu es, wurde mir angereicht, rein, fertig. Und ich dachte, puh, das ging jetzt immer. Aber wir waren an der Grenze zur Reanimation. Der Monitor wurde schon leise. Ich hasse das, wenn das passiert. Und es war ein gewisser Stress in dem Raum. Und hinterher ist man immer schlauer. Wir wussten nicht, wohin die Reise geht. Aber die Sicherheit, wir können eine Maskenbeatmung machen, hat dann zu den Entschluss erleichtert, jetzt zu relaxieren.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Nachrichten in der Kinderanästhesie. Es gibt keinen Weg zurück, sondern wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir wirklich proaktiv nach vorne gehen. Das wissen wir auch gerade beim schwierigen Atemweg. Es bleibt keine Zeit bei einem hypoxischen Kind für irgendwelche Aufwachversuche. Da ist das Kind längst prädikat- und reanimationspflichtig. Deswegen immer nach vorne gehen und das heißt halt häufig auch Narkose vertiefen, relaxieren und wirklich ideale Bedingungen für den Atemweg zu schaffen.
Ja, das muss man
alles richtig
trauen.
Gemacht.
Ja. Deshalb ist Succinylcholin auch bei den Kindern eigentlich so gut wie raus, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil wir einfach den Vorteil nicht haben. Ja, diese kurze Halbwirkzeit oder Wirkdauer haben wir bei Kindern sowieso nicht, weil wir höhere Dosierungen brauchen. Und die Handlungsempfehlung des nicht-nüchternen Kindes stellt uns frei, welches Relaxanz wir nehmen.
Ganz genau.
Karin, kommen wir zur letzten Frage. Die Leitlinie ist ja 2021 veröffentlicht, das heißt, die wird auch bald wieder aktualisiert. Was glaubst du, was kommt da Neues rein? Welche Themen sind neu? Was wissen wir jetzt wieder mehr?
Wir haben ja jetzt schon eigentlich die Basics der Kinderanästhesie besprochen als die Essentials in der Leitlinie und das wird auch so bleiben. Diese Überbrückung eines schwierigen Atemwegs mit unseren Skills, mit der Maskenbeatmung, mit der Larynxmaske, das wird ganz klar die wichtigste Aussage bleiben. Was natürlich dazu kommen wird, ist der Ultraschall. Da werden wir die Daten aufarbeiten, die in den letzten Jahren gekommen sind. Ich habe die Tage mal geguckt, allein im letzten Jahr waren es 200 publizierte Arbeiten bei PubMed zum Thema Ultrasound, Pediatric Anesthesia und Trachea. Also da kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu, aber das lohnt sich, glaube ich. Und was wir jetzt gar nicht so explizit besprochen haben, was aber wirklich auch kein guter Punkt ist zum Aufhören, das ist der Emergency Front of Neck Access. Das heißt, in diesem Algorithmus wirklich auch einen Endpunkt zu definieren, wenn wirklich gar nichts geht. Das gilt es ja, wann immer möglich zu vermeiden. Und so einen chirurgischen Atemweg bei Kindern, da wissen wir, dass das extrem schwierig ist und dass das auch eine ganz, ganz kleine Erfolgsquote nur hat. Selbst im Modell, im Labor oder also unter geordneten Bedingungen. Deswegen, das ist ein Punkt, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausgearbeitet. Da gibt es auch ein paar neue Daten dazu, aber da wird sich an der Aussage nichts ändern. Das heißt nämlich, wir müssen auf alle Fälle verhindern, dass wir in eine Situation kommen, wo wir keine keine Perspektive mehr haben, wo wir irgendeinen Emergency Front of Neck Access benötigen würden. Das ist bei Kindern keine Option.
Die Amerikaner haben die ECMO an letzter Stelle mit drin und da haben wir in Köln drüber gesprochen, hat sich Professor Schinn dazu geäußert und meinte, Leute, was soll dieser Schwachsinn? Ihr müsst euch diese Szene vorstellen. Ein nicht oxygenierbares Kind, da wird auf ihm rumgedrückt und dann muss es jemanden geben, der das kann. Da muss es ein Team geben, die ECMO muss gefüllt werden, da muss unter Reanimation kanuliert werden. Das ist doch eigentlich nur ein Eingeständnis von, ja, mehr, wir wissen auch nicht weiter. So, genau. Ja, aber das ist doch keine Option, ein Kind ins Leben zurückzuholen. Ja.
Ich habe gestern die Marin Kleine-Brüggenei gefragt, wie lang im Deutschen Herzzentrum in Berlin eine Notfall-ECMO dauert. Und das sind immer mehr als 20 Minuten. Insofern, glaube ich, können wir uns das gleich knicken. Das wird nichts werden.
No chance, ja. Liebe Karin, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist und am Interview teilgenommen hast. Wir entlassen dich jetzt aus der Rolle der Interviewpartnerin und führen dich jetzt wieder in die Rolle der Chairwoman. Vielen, vielen Dank. Einen Applaus für dich.
Ja, ich bedanke mich natürlich bei euch beiden, dass wir das jetzt zum ersten Mal in diesem Live-Format hier beim DAC 2023 gemacht haben. Und ich kann es gar nicht anders, als jetzt schon anzukündigen, Fortsetzung folgt. Wir werden auch auf dem Hai vertreten sein. Ich darf mich bei Christiane bedanken für das Interview und darf jetzt allen nochmal einen ganz, ganz schönen letzten Kongresstag wünschen und freue mich aufs Wiedersehen spätestens beim Hai oder für die, die Interesse haben, beim Wissenschaftlichen Arbeitskreis Kinderanästhesie im Juni in Hamburg. Ganz herzlichen Dank fürs Hiersein und euch nochmal vielen Dank und Applaus.
Vielen Dank. Vielleicht noch ein Abschlusswort. Ein Abschlusswort sei noch erlaubt. Wir möchten euch motivieren. Wir sind ja nicht der einzige Podcast in der Medizin. Es gibt ganz viele wunderbare Projekte, jetzt besonders in der Anästhesie. Ich habe hier schon entdeckt und sie hat uns auch schon begrüßt, Dana von den Pin-Up-Dogs. Die haben quasi die Beyoncés der Podcaster in der Medizin, haben ganz früh angefangen, haben eine riesige Reichweite. Da geht es Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, auch jetzt schon in die innere Medizin, auch manchmal ab. Also ein riesengroßes Lob und ein tolles Projekt. Es gibt aber auch noch die Young Urban Anesthesiologists. Ihr merkt, es wird besser mit dem Englisch. Ne? Ja. Juan, dann gibt es noch den Arne-Doc. Also es gibt ganz viele tolle Projekte, nicht nur in Anästhesie, auch in anderen Fächern, in der Notfallmedizin, in der Pädiatrie. Durchsucht einfach mal das Internet, surft mal so durch Spotify und Apple Music und Deezer. Da ist garantiert für jeden was dabei. Joggen und lernen, im Stau stehen und lernen, also Übel, einfacher war es
machen, nie. Geschirr ja. Abwaschen, da werden wir häufig gehört, wie wir gehört haben.
Ja. Das ist sozusagen der Fortschritt aus der Tradition heraus. Wir haben noch 2 oder 3 Minuten, vielleicht gibt es da noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage zu dieser kurzen Mahlzeit, Scheibe Toast mit Butter und Fett oder darf es nur Honig und Marmelade sein?
Also ich wiederhole es nochmal für alle, die es nicht gehört haben. Also die kleine Mahlzeit, die Scheibe Toast, was darf da alles drauf? Wir haben das damals mit Nutella gemacht. Ja, in der Untersuchung, weil es geplant war Marmelade, aber das wollten die dann nicht. Das haben wir ja sozusagen privat zu Hause mit denen gemacht. Da stand Nutella rum und dann war irgendwie das nicht mehr aufzuhalten. Und dann haben wir gedacht, ja okay, dann müssen wir das Design jetzt nochmal ändern und sie dürfen Nutella nehmen. Sonst machen sie nämlich nicht mit heute. Das ist uns tatsächlich egal. Was jetzt, da soll keine Wurst drauf oder soll kein Käse drauf. Aber
Hauptsache vegan.
Hauptsache vegan oder so, Hauptsache vegan. Und wir machen da maximal 3. Das ist meistens ja so eine Altersklasse, die bis 20 Kilo, dann haben die maximal so 2 Toastbrote. Und die meisten sagen, naja, mein normales Frühstück ist nur ein Toastbrot, da ist man dann sowieso aus dem Schneider.
Genau, so ist es einfach, wenn wir das Mikrofon einfach durchreichen.
Ja, bezüglich der Nix-Studie, wie ist das denn mit den Erst- und Zweitgenerationen Lagingsmasken? Habt ihr das unterschieden und wie ist so die klinische Erfahrung? Nutzt ihr den Drainagekanal, vor allem um in der Ausleitungsphase dann kein oder ein geringeres Aspirationsrisiko zu haben und den Magen zu entlasten?
Also wir haben die Zweitgenerations-Lagerungsmasken eigentlich nur noch. Wir legen da nicht zwingend immer eine Magensonde rein, aber über den Drainagekanal kommt schon auch immer mal was. Also es gab ein paar Aspirationsereignisse, wo man genau gesehen hat, dass sie so eine Zweitgenerations-Lagerungsmaske hatten, weil das Unglück, wie es dann beschrieben war eben so, über den Drainagekanal kam in einer großen Fontäne die Magensäure raus. Also, und das waren dann alles keine, die hatten nicht aspiriert, sondern die hatten dann eben also Verdacht auf Aspiration. Man konnte es halt nicht nachweisen, aber man hat auch endotracheal nicht abgesaugt, aber die hatten eben schon einen kurzen Sättigungsabfall, waren kurz mit bisschen mehr Druck beatmet, kurz Sauerstoff hoch und dann hat sich das alles wieder gegeben.
Was würdet ihr denn machen bei einem nicht nüchternen Kind mit einer dringlichen OP-Indikation, was traumatisiert ist, also ein Trauma hatte? Also erwartet ihr eine Magenentleerung, wartet ihr die Zeiten ab oder sagt ihr, ach, ist egal, das ist in 4 Stunden auch nicht anders, als es jetzt ist? Wie ist denn da euer Vorgehen?
Also das wird ja nicht nüchtern werden. Die Kinder, die bei uns in der NICS-Studie jetzt aspiriert haben, die wirklich aspiriert haben, das waren so 2 Traumakinder. Die hatten eine Nüchternzeit, die war länger als diese 4 oder 6 Stunden, aber die hatten eben, da kommt es ja auf den Abstand zwischen letzter Mahlzeit und Trauma an, und das war eben kürzer und das war schon klar, die waren nicht nüchtern. Es waren auch die, die feste Nahrung sozusagen erbrochen haben. Da ist so auch nichts passiert, und das mit vielen Opiaten, die sind hoch gefährdet. Aber die werden natürlich auch nicht besser, wenn ich das jetzt unendlich in die Länge ziehe und da warte, dass die nüchtern werden. Der Magen entleert sich nicht. Das muss man mit höchster Vorsicht und dem Risiko, dass ich da ein hohes Aspirationsrisiko habe, einleiten. Und dann muss ich da eine gute, kompetente Anästhesie machen. Also das werde ich nicht... Das werde ich nicht verhindern können, indem ich da noch irgendwie 6 Stunden warte. Da gibt es aber auch gute Untersuchungen aus Notaufnahmen, die das so für Sedierungen untersucht haben, die auch gesagt haben, naja, die Sedierungen noch weiter, die muss man dann schon machen, und da noch die zu warten, bis die dann irgendwie rechnerisch nüchtern sind, das ändert nichts an dem Risiko, ob die nun erbrechen oder ob die nicht erbrechen und ob die da ein Adverse Event haben oder nicht.
Ich denke, das wird häufig falsch gemacht und aus falscher Sicherheit dann der falsche Atemweg gewählt am Ende, ne?
Also ich würde da niemals eine Larynxmaske reinstecken zum Beispiel. Das gibt es ja auch immer, dass die Leute dann ausgerechnet haben, naja, das ist jetzt irgendwie 6 Stunden her und jetzt mache ich dieses unfallchirurgische Kind mit einer Larynxmaske. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Da würde ich sagen, das kriegt einen Tubus, das kriegt eine ganz, ganz vernünftige, sichere Einleitung, es wird intubiert und dann wird es ganz sicher wieder extubiert. Weil das halte ich dann schon für ein hohes Risiko, dass man da eingeht, obwohl ich die Zweitgenerations-Larynxmasken für sehr, sehr gut halte. Aber das würde ich nicht machen.
Sichere Anästhesie aus eigener klinischer Erfahrung gibt den Medikamenten Zeit zu wirken. Also nicht nur warten, bis das Relaxanz wirkt, sondern auch bis Time to Pick vom Propofol. Im Zweifel sind es auch 3 Minuten. In diesen 3 Minuten mit niedrigen Spitzendrücken zu ventilieren, da passiert nichts. Da passiert den Kindern nichts. Es passiert erst dann, wenn man in zu flacher Narkose am Atemweg manipuliert. Und wenn man nach 3 Minuten, dann sieht man schon, dann geht die Herzfrequenz runter, die Kinder sind butterweich, die Intubation ist unkompliziert, ohne einem Hicks und ohne einem Murks. Aus meiner Sicht ist das der Weg.
Also ist der einzige sichere Weg, den man so einschlagen kann. Das ist keine 100%ige Garantie, dass ich keine Aspiration haben kann. Die kann ich immer haben, und wenn das mit fester Nahrung ist, ist es das größtmögliche Unglück, was passieren kann. Das muss man auch sagen. Aber ich glaube auch, das ist der Weg, den man wählen muss.
Deshalb mag ich diesen Ausdruck kontrollierte Rapid Sequence Induction nicht, weil da Rapid drin steht. Ja, also es bringt uns irgendwie so einen Handlungszwang, wir müssen jetzt schnell machen. Bezieht sich aber nur auf die Gabe der Medikamente, auf die Sequenz, aber nicht auf eine schnelle Atemwegssicherung. Und ich finde, das ist etwas, wo wir nochmal rangehen können, auch als Arbeitskreis, dass wir da die Terminologie vielleicht ändern. Ja, mein Vorschlag ist druckkontrollierte Einleitung, weil wir druckkontrolliert beatmen und sozusagen den Druck in der Stimmung kontrollieren und uns nicht so befleißig fühlen, irgendwie möglichst schnell da irgendwie zu intubieren oder zu laryngoskopieren, was ja das Problem ist.
Ja, wenn keine Fragen mehr da sind, dann beschließe ich jetzt ganz offiziell nochmal die Sitzung. Freue mich über die rege Diskussion und nochmal ganz herzlichen Dank und jetzt mal großen Applaus für euch.
Gordon, das waren unsere Interviews auf dem Deutschen Anästhesiekongress, und diese Folge ist definitiv ein bisschen außergewöhnlich, weil wir kein Intro gemacht haben und jetzt das Outro aber umso schöner wird.
Eigentlich wollten wir auch kein Outro machen, ne? Wir haben uns jetzt doch entschieden, weil es noch ein paar Dinge auf dem Herzen lagen und es dann doch auch noch Rückmeldungen gab, die wir hier besprechen möchten. Aber Arman, wie war es für dich? Das war ja nun mal eine ganz besondere Situation für uns beide. Wie hast du dich gefühlt?
Meinst du den Kongress oder ja, wie war der Kongress für mich oder wie
den
war
Kongress der, unser Auftritt? Natürlich unsere Session im Speziellen.
Ja, ich fange mit der Session an, weil das mir noch sehr präsent. Ich war sehr aufgeregt, hat man mir vielleicht auch angemerkt. Das ist schon eine besondere Situation. Ich meine, wenn wir aufnehmen und im Studio sind, Studio heißt
Wohnzimmer.
Arbeitszimmer, genau.
Dann haben wir keinen Druck von draußen. Wir machen das nach unserem Tempo und
wir haben die Gewissheit, den ganzen Mist rausschneiden zu können, ne?
Im Zweifelsfall machen wir genau das, ne? Und ja, und das war live, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Insofern musste alles sitzen und so viele Live-Auftritte hatten wir beide ja auch noch nicht, dass wir so harmonieren. Ich meine, das ist auch noch eine andere Herausforderung. Und noch dazu, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hatten wir noch sehr viele Sachen zu organisieren. Also wir hatten ja noch extra Wünsche gehabt mit den Stehpulten.
Stimmt, und die ganze Technik.
Besondere Mikrofon. Ja, genau. Und ich bin froh, dass das alles erledigt wurde von anderen Menschen, die uns sehr geholfen haben. Aber ob das dann wirklich so alles hinhaut, war ja auch bis zum letzten Moment eigentlich gar nicht klar.
Ja, und vor allen Dingen, wir sind ja auch keine Entertainer. Wir sind ja in die Rolle von Moderatoren von Interviews geschlüpft, ne? Also eigentlich sind wir Ärzte, in erster Linie Kinderanästhesisten. Dann sind wir jetzt Hobby-Podcaster und auf einmal stehen wir auf einer Bühne und müssen Interviews moderieren. Das ist eigentlich mal was ganz anderes. Aber ich glaube, insgesamt haben wir es ganz gut geschlagen, ne? Klar, wir sind kein Markus Lanz oder Sandra Maischberger, aber insgesamt ist es eine runde Sache gewesen, glaube ich, oder?
Ja, finde ich auch. Wie war es denn für dich?
Mir hat Spaß gemacht. Ich habe mich darauf gefreut. Natürlich war ich nervös, aber ich war auch schon nervöser und aufgeregter vor etwas. Also ich war selber ein bisschen überrascht von mir. Ich hatte die größte Angst davor, dass irgendwas mit der Technik nicht klappt oder dass am Ende einer unserer Aufzeichnungsgeräte aussteigt oder dass irgendwas Blödes passiert, sodass das alles irgendwie dann über den Haufen geworfen wird. Also die Aufzeichnung nicht funktioniert und wir dann sozusagen nur diesen Live-Auftritt haben und eben keinen Mehrwert im Sinne von einem Podcast. Das war so ein bisschen meine Sorge. Ja.
Einen kleinen Bug hatten wir aber auch, ne? Wir hatten so Mikrofon rascheln, wo wir auch überhaupt nicht wussten, wo er das hergekommen ist. Hat man vielleicht auch gehört in den ersten paar Minuten der Aufnahme.
Also ja, wir haben es vor allen Dingen auch, wir konnten es nicht nachbearbeiten, weil wir halt nur eine komplette Gesamtspur haben. Eine fertig abgemischte Spur haben wir von dem Veranstalter bekommen, wo wir nicht in die einzelnen Spuren reingehen konnten und eventuell Störgeräusche aus einer Mikrospur rausnehmen konnten. Also von daher waren wir da in der Postproduktion ein bisschen eingeschränkt, aber ist halt so.
Und zur Frage, wie der Duck für mich war, also ich fand, das war ein erster Duck übrigens. Es waren viele Themen, bunt gemischt, für alle Interessen was dabei. Manchmal gab es Überlappungen von Sessions, in die ich gerne gegangen wäre, also in beide, aber die eben zeitgleich lagen und das war ein bisschen ungeschickt.
Das ist mit den Nachteilen so riesigen Symposien und Kongressen, ne? Genau, muss man mal aussuchen. Wir hatten auch starke Konkurrenz, deshalb war ich eigentlich ganz froh. Ha, das war auch noch eine Angst, ja, dass keiner zu uns kommt, weil wir wirklich, wir hatten so Ultraschall und Geburtshilfe so parallel, dachte ich, oh, das wird echt eine knappe Nummer, ne? Aber doch, der Saal war gut gefüllt.
Und als Überraschungsgast hatten wir bei uns aber den Präsidenten der DGAI, Professor Pannen, zu sitzen.
Wusstest du das? Ich wusste es nicht.
Nein,
ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ich wusste es auch nicht. Ich habe extra noch nach ihm Ausschau gehalten, weil ich weiß, dass er in der vorherigen Session, also vor uns, dabei war. Aber dass er dann bei uns bleibt, das hatte ich jetzt nicht erwartet.
Mir hat das die Karin Becke-Jakob gesteckt. Dann hinterher, weil sie den währenddessen gesehen dachte, nee, also ich sage den Jungs ja immer nichts. Nicht, dass sie jetzt nervös werden. Das hätte mich tatsächlich etwas nervös gemacht. Und sie hat dann hinterher mit ihm gesprochen und sie sagt, er fand es gut.
Ja, ist doch schön. Ich glaube, wir haben die Foam-Szene ehrenhaft vertreten.
Dann gab es noch Rückmeldungen nach der Session. Ich bin angesprochen worden und das würde ich ganz gerne mit dir diskutieren, weil mich diese Äußerung so ein bisschen getriggert hat, ehrlich gesagt. Und zwar, ein Kollege sagte, diese These, Kinder werden nicht nüchtern nach Trauma, da geht er voll mit. Aber er ist dagegen, dass wir das so absolut formulieren. Also dass wir sagen, Kinder werden eh nicht nüchtern, also können wir sie operieren, wann wir wollen. Dann nützt das Warten nichts. Weil er argumentiert, damit wird uns so ein bisschen das Zepter aus der Hand genommen. Oder dann geben wir es freiwillig ab. Denn jetzt können die Chirurgen argumentieren, hier, das Kind ist ein Traumakind, es wird eh nicht nüchtern, also machen wir es sofort. Und wir als Anästhesisten können dann nicht mehr frei entscheiden, ob wir in einer gewissen Konstellation oder Situation nicht vielleicht doch nochmal warten wollen.
Mhm. Ja, aber die Indikation zur OP stellt ja immer der Chirurg und auch die zeitliche Indikation, also ob es jetzt N1, N2 und so weiter ist. Und damit gibt uns ja eh ein Fenster vor, Punkt. Ja, wenn das aber heißt, innerhalb von 24 Stunden muss es gemacht werden und dann warte ich halt in den 24 Stunden die 6 Stunden ab, bis das Kind nüchtern ist, wo wir ja beide wissen, dass das überhaupt nicht stimmt, dann würde ich den Zeitpunkt wählen, der für das Kind am besten ist. Und da muss man mehrere Faktoren betrachten. Und das ist ja meinetwegen auch die Magenentleerung. Und ich glaube auch, dass die voranschreitet, auch wenn du ein Trauma gehabt hast, wird so wahrscheinlich sein. Aber du musst auch natürlich das Biotrauma betrachten. Ne? Das Kind hat ja eine Pathologie, weswegen es in die Klinik kommt. Und das macht ja auch viele Störungen. Die Familie ist aus dem Alltag gerissen oder das ist eine Stresssituation. Ne? Du hilfst auch dem Patienten einfach, wenn du das schnell über die Bühne bringst. Und jetzt kommt wieder deine Argumentation.
Aspirieren die denn überhaupt mehr, wenn die nicht nüchtern sind?
Ja, das ist das, was ich anbringen würde, genau. Also angenommen, der Magen entleert sich nur langsamer, aber es findet eine Magenentleerung statt, dann wissen wir ja sowieso immer noch nicht, wo wir nach 6 Stunden stehen. Und wir wissen vor allen Dingen gar nicht, ob ein etwas wenig gefüllter Magen weniger Aspiration macht als ein etwas mehr gefüllter Magen. Also ob diese 4 Stunden, die wir jetzt noch mehr warten, irgendeinen klinischen Unterschied machen. An unserer Vorgehensweise ändert es sowieso nichts. Wir machen eine CRSI mit Einleitung, Zwischenbeatmung, Warten, Intubation.
Und ganz genau.
Die Entscheidung, ob Intubation oder nicht, da würde ich auch noch sagen, wenn ich so in so einer Grauzone bin, ist das Kind vielleicht nüchtern, vielleicht nicht. Weil nicht ganz klar war, wie lang der zeitliche Abstand zwischen Nahrungsaufnahme und Trauma war, dann würde ich es tief einleiten und anstelle des Tubus erstmal den Magen absaugen und gucken, was da drin ist. Oder vorher einen Ultraschall machen, wenn das gut geht. Und dann entscheiden, Magen ist voll, Tubus, oder Magen ist leer, ich kann nichts absaugen. Larynxmaske. Also da gibt es eben auch Grauzonen. Nicht jedes Kind, das irgendwie einen Müsli-Riegel 2 Stunden vorm Trauma gegessen hat, bekommt bei mir automatisch einen Tubus. Bei mir. Ich rufe nicht dazu auf, nicht nüchterne Kinder intraoperativ mit der Larynxmaske zu versorgen. Nicht missverstehen. Ich sage, guckt euch den individuellen Fall an.
Ja, und das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man den individuellen Fall angucken muss. Und ich glaube auch nicht, dass wir das Zepter aus der Hand geben. Aber wir müssen das ganzheitlich betrachten, den Patienten in den Fokus rücken und wenn der eine Operation braucht und wir es jetzt machen können, zu den besten Bedingungen tagsüber.
Genau.
Und nicht diese OP nur noch in den Dienst verschieben, weil der dann nüchtern in Anführungsstrichen ist, dann haben wir wirklich viel verloren, glaube ich. Ja, wenn ein Saal frei ist, die Kapazitäten da sind, die Valenzen da sind und die Kompetenz, also Fachärzte, die ausgeschlafen sind möglicherweise, und das bringt einfach nichts, diese OP dann in den Nachmittag oder sogar in die Nacht zu schieben, weil dann kommt ja eh noch das Polytrauma dazwischen, sodass man halt unter einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt dann plötzlich anfängt, so einen elektiven, sag ich jetzt mal, Fall oder einen einfachen Fall zu operieren. Und dann wird das wirklich kompliziert.
Ja, genau.
Und mal abgesehen davon, dass das Kind dann mehrere Stunden weiterhin sein Trauma hatte.
Also man sieht, das ist eine Frage, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Man kann das auch aus vielen Perspektiven sehen, aber wir gucken da schon beide in die gleiche Richtung, ne? Dann haben wir versprochen, es gibt CME-Punkte. Also alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt uns noch nicht regelmäßig gehört haben, diese Folgen sind CME-zertifiziert von der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Einen Punkt gibt es pro 45 Minuten, also in der Regel 2 Punkte pro Folge. Und um diese Punkte zu bekommen, haben wir 2 Passworte eingeblendet, die ihr euch hoffentlich notiert oder zumindest gemerkt habt. Und wenn ihr die auf unserer Homepage eingebt, und zwar immer bis zur Mitte des folgenden Monats nach Veröffentlichung, dann bekommt ihr die Punkte gutgeschrieben. Wie geht das praktisch ab, Armin?
Ihr geht auf unsere Internetseite www.kinderanästhesie-talk.de. Dort gibt es links einen Reiter, auf den ihr klickt, und dann geht ihr auf CME-Punkte/Fortbildungsstunden. Dann lest ihr das alles ganz artig durch.
Oder auch
und
nicht.
Doch, das muss man durchlesen. Und dann geht man... auf dem Button Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen, akzeptiert. Und dann könnt ihr dort euren Namen eingeben, Vor- und Nachnamen, die beiden Passwörter und eure EFN-Nummer. Und dann klickt ihr auf Übermitteln und zack, erscheint alles, was wir brauchen, um es der Ärztekammer zu melden, bei uns in einer Datei.
Ich glaube, bis Mitte Mai könnt ihr euch sogar noch für die vorige Folge zertifizieren. Also einfach die Sonderfolge 004, Kinder-Anästhesie-Talk berichtet aus Köln, anhören. Und dann habt ihr gleich 4 Punkte, die ihr hier von uns bekommen könnt. Wenn ihr nicht ärztliches Personal seid oder aus dem Ausland kommt und eine Zeitbescheinigung benötigt, klickt ihr unten einfach auf Zeitbescheinigung und dann macht sich eine neue Maske auf. Da gebt ihr dann eure Daten ein, übermittelt das und dann bekommt ihr innerhalb von 4 bis 6 Wochen eine Zeitbescheinigung von uns zugeschickt.
Und weil das so aufwendig ist und wir das alles manuell machen und weil ihr schon eh auf unserer Homepage seid, könnt ihr gleich noch auf einen anderen Button gehen, der heißt nämlich Spenden. Und dann könnt ihr einen beliebigen Betrag uns zugutekommen lassen, den wir auch gar nicht direkt einkassieren, sondern den wir an Organisationen mit Kinderbezug spenden. Und in der Regel sind das Organisationen, die unsere Interviewpartner benannt haben.
Genau, also wir decken natürlich unsere laufenden Kosten davon und die Überschüsse werden dann an diese Organisation gespendet. Letztes Jahr haben wir an Klinik-Clowns gespendet, an Kinderhospiz und an den Verein Kinderschutzengel e.V. Und was wir dieses Jahr machen, das hängt so ein bisschen von unseren Interviewpartnern und Partnerinnen ab, die uns nämlich mitteilen können, an wen wir spenden sollen in ihrem Namen, als Dankeschön, dass sie uns ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben.
Also Interview machen mit Armin und Gordon lohnt sich.
Ach, apropos Armin, das wollte ich dich noch fragen. Warum hast du eigentlich aus diesen Abrufzahlen so ein Geheimnis gemacht während der Show? Da war ich ein bisschen, ich habe da nichts dazu gesagt, weil du hast das so, Firmengeheimnis, dachte ich, okay,
gut. Ja, das ist ganz einfach. Männer, die Geheimnisse haben, sind interessant erstmal, ne? Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie du dazu stehst. Wir haben das vorher nicht abgesprochen und ich wollte ein bisschen mysteriös klingen, klingt jetzt ein bisschen bescheuert vielleicht und das möchte ich auch jetzt gerade stellen. Also es ist für mich kein Geheimnis, wie viele Abrufzahlen wir haben. Ich wusste es auch in dem Moment ehrlich gesagt auch nicht. Was sind jetzt die aktuellen Zahlen? Ich weiß es gar nicht. Gordon,
Pass mal auf.
In unser Tagebuch.
Ich wollte sowieso gerade darum bitten, dass alle die uns hören und das gut finden, was wir machen, dass die uns auf den Plattformen bewerten. Da rufen wir nun regelmäßig zu auf. Wir haben jetzt aktuell, Stand Ende April, bei Spotify 185 Bewertungen. Und das sind 3,7% unserer Gesamtabonnenten Stand April. So, jetzt kann das euch ausrechnen. Und 3,7% ist nicht viel, also da ist noch viel Luft nach oben. Ihr habt alle noch die Möglichkeit, einmal auf eurer Plattform auf Bewerten zu klicken. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Es verbessert die Sichtbarkeit und Sichtbarkeit ist in so einem Business, in dem wir uns ja bewegen, das A und O.
Ja, genau.
Was erwarten denn unsere Fans, kann man ja fast mittlerweile sagen, im nächsten Monat, in der nächsten Folge?
Ja, Fans weiß ich nicht. Vielleicht sind das auch nur Leute, die schnell noch CME-Punkte abgreifen wollen.
Fans von CME-Punkten, bin ich mit zufrieden.
Ja, okay, reicht mir alles schon. Klar. Ja, wir haben eine tolle Interviewpartnerin gewonnen, mit der haben wir das Interview auch schon aufgezeichnet. Und das ist ein Thema, was so zeitlos ist. Wir werden dieses Interview am 26.05., also pünktlich vor Pfingsten, veröffentlichen, weil wir sind ja der Podcast für die Ferien, der Podcast zum Bügeln, Wäsche machen und Geschirr abtrocknen, wie wir festgestellt haben.
Und im Stau stehen.
Und möchtest du unseren Interviewpartner, der eine Interviewpartnerin ist, mal vorstellen, Gordon?
Ja, das mache ich gerne, wenn ich vorwegstellen darf, dass das auf deinem Mist gewachsen ist. Du hast die Kollegin auf dem Hai in Berlin kennengelernt und warst gleich von ihrem Thema begeistert und hast sie gleich festgenagelt sozusagen und diesen Termin für das Interview gemacht. Und es handelt sich um die hochgeschätzte Kollegin Frau Dr. Natascha Achjai aus Wien und sie ist ihres Zeichens Kinderanästhesistin, sie ist auch Psychotherapeutin und sie beschäftigt sich im Schwerpunkt ihrer Arbeit mit der Kommunikation mit Kindern. Yay!
Yay, ja, das ist ein Thema, was alle Mediziner betrifft. Das ist oder? Eine Folge mal wieder für die AnästhesistInnen natürlich, dann die PädiaterInnen und die NotfallmedizinerInnen.
Wer schwimmt da nicht? Also ich schwimme ja heute immer noch in der Kommunikation mit meinen Kindern und spreche mit ihnen, wie als ob ich mit einem Geiselnehmer spreche. Ja, man darf gewisse Triggerworte nicht benutzen, man darf nicht Nein sagen, man muss die Dinge positiv formulieren, am Ende aber trotzdem das erreichen, was man erreichen möchte. Also das ist schwierig. Es wird ein bisschen leichter, wenn man selber Kinder hat, aber so Kochrezepte, weit davon entfernt. Und das ändert sich hoffentlich am 26. Mai 2023, wenn die Folge veröffentlicht wird.
So sieht's aus. Und ich glaube, nach der Folge wird keiner mehr sagen, es piekst mal kurz.
Vielleicht wird auch keiner mehr sagen, tut gar nicht weh.
Ja, aber warum das so ist und das alles erläutern wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Lieber Gordon, es war wieder mal ein Fest, mit dir zusammen zu sein.
Dito.
Auf dem Dach. Und jetzt auch wieder das danach nochmal zu besprechen.
Spät ist wieder geworden. Wir gehen jetzt wieder zu unseren Frauen und lassen den Abend ausklingen, schwelgen noch ein bisschen in den schönen Erinnerungen und treffen uns dann wieder am 26.05. und gucken in unsere Abrufstatistik.
So sieht's aus. Dann bleibt uns auch an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als auf Wiederhören.